Hallo, komm rein und mach es dir bequem. Ganz viel Information bei lockerer Konversation, das ist alles kein Problem. Ja, ich höre sie gern, diese sympathischen Herren. Ohren auf, ein Besuch bei den drei lohnt sich immer.
Herzlich willkommen im Herrenspielzimmer.
Hallo, liebe Community, und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer 51. Ja, also wir haben das Jubiläum hinter uns gebracht und fangen wieder von vorne an. Und ich glaube, Jan war damals unser zweiter Gast in der zweiten Sendung. Also wir spulen wieder zurück und starten den ganzen Durchgang wieder von vorne, quasi. Enclays, ja, der kontroverse Spielezerstörer, ist auch da. Clay, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist, Jan.
Hi.
Ja, hallo.
Moin. War er nicht der erste Gast? Oder war der zweite Gast nach Lange?
Naja, erste war halt Sascha und Sascha und zweite Sendung war halt Jan zu Gast.
Ach so. Ja gut, also war der erste Gast eigentlich.
Er war der erste Gast. Genau, ja. Dann schreibe ich
jetzt
halt nicht
wieder alle 50 Folgen wieder von vorne an und dann gucken wir, wer als letztes übrig ist.
Ja, genau. Ja, bevor wir uns näher mit Jan beschäftigen, müssen wir natürlich die letzte Sendung ein bisschen darüber sprechen. Es ist ja wieder hell über uns zusammengebrochen. Hell vor allem, die Hölle meine ich. Wir haben in der letzten, also die letzte Podcast ist der meist angehörte Herrenspielzimmer-Podcast ever. Ich habe das schon gemerkt, dass das Thema viele Leute bewegt. Und ich habe es dann standard auch noch auf YouTube gestellt. Und was dann los war, holla die Waldfee. Ja. Es wurde durch diverse New World Foren und es war ganz lustig, weil trotz der Tatsache, dass es ja quasi eine sehr, finde ich, fundierte Kritik war von Clays, war also zum Beispiel im New World Forum war so irgendwie, ja, Stevino, der Hurensohn, irgendwie, der lässt sich ja eh immer überall durchziehen. So, das hat so die typische Internet-Klientel. Aber ja, Clays hat sich da ganz rausgehalten aus der Diskussion, finde ich auch total legit. Ich habe dann versucht, das zu verteidigen.
Ich habe davon nichts
mitbekommen, was? Okay. Ja, ich weiß es jetzt. Es ist spannend, weil es ist so ein bisschen, gerade was in dem YouTube-Video passiert ist, so die Gaming-Szene in der Nutshell, ne? So.
Ja, du wolltest es ja auch mit dem Extra-Video, ne? Du wolltest ja wieder hier natürlich rein.
Klar, aber es hat doch ja funktioniert, ne?
Du hast dich vorgeschickt, sozusagen.
Ich habe dich vorgeschickt, dich abused, deine Meinung. Und aber das, also es war, also keine Ahnung, das Video, also die Comments waren so irgendwie, ja, das Video ist Schmutz. Also es ist krass, was sowas, also ich glaube, dass die ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also andere Meinungen zu akzeptieren ist in der Gaming-Szene generell schwer. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an der Zeit. Es wird auch immer schwerer, nur noch schwarz und weiß, so nach dem Motto, wer eine andere Meinung hat, ich zu einem Computerspiel, der ist mein Feind. So, und so kam, also es war wirklich teilweise unterirdisch irgendwie, ja, scheiß Videoschmutz. Sie haben es auch runtergevotet, das fand ich wieder ganz spannend. Also es hat mehr Daumen nach unten als nach oben, was bei mir nicht so oft vorkommt. Auch so eine Sache, ne? Wenn da ein Video ist, wo es eine andere Meinung gibt, sofort Daumen nach unten. Macht ihr eigentlich, also ich habe in meinem ganzen Leben einmal einen Daumen nach unten gegeben in einem YouTube-Video. Das war Bibis erste Single, das weiß ich noch. Ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen. Und was auch so typisch ist für die Gaming-Szene, ist dann jemand anders die Kompetenz absprechen, ne? Also wenn jemand eine andere Meinung hat, hat der keine Ahnung. Und dann kamen so Leute da in die Comments und wegen, ja, man merkt, dass sich Enclays mit dem Spiel überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das finde ich echt frech. Das habe ich mich drüber geärgert. So. Und dann habe ich natürlich dagegen gehalten, habe gesagt, Digga, was willst du? Ja, ich bin ja schon Level 60 irgendwie und habe irgendwie über 100 Stunden. Ach so, das ist deine Meinung jetzt mehr wert, oder was? Also es ist sehr lustig. Aber ja, gut, das, wenn man so einen tierreißerischen Titel wählt, dann muss man damit rechnen. Ich fand's trotzdem ganz schön. Und wie gesagt, ich finde, dass Enclays das sehr, sehr, sehr differenziert gemacht hat. Und ja, nur das so als Feedback für euch.
Sowas gejuckt, ne? Aber heute, ich halte mich einfach immer aus allem raus. Bestimmt ja, seit 5 oder 6 Jahren. Ich hatte
ist auch der richtige Weg.
Twitch-Zeit, komplett Twitch-Beef immer mit anderen Streamern teilweise und Co. Und habe mich überall eingemischt. Mein ganzes Leben lang eigentlich immer. Und irgendwann habe ich gesagt, ach Gott, eigentlich bringt das nichts. Ich lese die Sachen auch gar nicht. Also auch deine Blog-Kommentare zu einem Podcast. Manchmal lese ich so rein, wenn es mich interessiert. Aber wenn ich merke, oh, das war bestimmt polarisierend, das gebe ich mir gar nicht.
Schlau von dir. Es
schlägt das gar nicht von dir.
Müsste ich eigentlich auch machen. Müsste ich genauso sein. Aber ich wollte es nochmal aufnehmen irgendwie, weil, ja, also, es, wie gesagt, ist trotzdem der erfolgreichste Podcast oder Podcast-Ausgabe, die wir gemacht haben.
Das ist das Stefan-Raab-Prinzip. Ja, du musst nur polarisieren. Dann gucken die.
Ja, aber das hatten wir gar nicht vor, ne? Also wir haben einfach drüber gesprochen. Ja, und geil ist auch, dann schrieb einer so, ja, müsst ihr das machen? Irgendwie ich und meine Kumpels haben so viel Spaß am Spiel, könnt ihr uns nicht einfach in Ruhe lassen? Wo ich mich frage, Digga, Geht's noch? Wir sind ein Gaming-Podcast. Wir dürfen jetzt nicht darüber sprechen, weil wir irgendwie eine andere Meinung haben als du. Und vor allen Dingen, was ich halt nicht verstehe, wir nehmen den Leuten ja nichts weg. Ist ja nicht so, dass die dadurch weniger Spaß haben, dass wir oder dass du das Spiel scheiße findest. Wir nehmen ja niemandem was weg. Ich finde das immer so.
Es geht so, ne? Es geht so. Ich habe ein paar Kommentare auch in meinem Stream bekommen halt von Leuten, dass ich ihnen das Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht habe aus meiner Community. Aber das liegt halt daran, dass ich drauf hinweise. Und
aber damit dann sehen sie es selbst.
Das lasse ich aber nicht gelten, sorry. Nee, natürlich nicht. Aber es ist halt witzig, weil es ist so ein bisschen wie in den How I Met Your Mother Folgen, wo die eine Freundin so viel redet von Ted. Und erst als die Freunde das ihm sagen, checkt er das auch. Und ich bin da sehr schlimm drin, ne? Weil ich lasse mich, also das wissen wir ja alle, ich lasse mich sehr schnell abfacken von Spielen. Bei Filmen und Serien bin ich total großzügig und lasse alles Mögliche durchgehen und habe trotzdem Spaß. Und bei Spielen immer das Erste, was ich sage, ist, das hätte man so viel besser machen können, meine Güte. Und ich sehe die Sachen und ich sag sie und ich ziehe dann auch Leute mit runter in den Sumpf. Das weiß ich. Das ist aber nicht wirklich Absicht.
Ins Verderben, ne? Ja.
Ins Verderben, ja. Mit den Spielen gleich mit. Duel of Champions tot, For Honor tot, ne? Alles tot.
Du hast sie alle kaputt, du hast sie alle zerstört, ne? Du hast sie einfach alle zerstört.
Wo ist Autotrends hin? Wo ist Artifact hin, ne?
Alles ja, weg. Du hast auch Underlords kaputt gemacht, ne?
Ja, weil, das war schon
als
kaputt.
Als du gesagt hast, das ist scheiße, sind alle rausgegangen. Du hast es, ja, du machst, ja. Jetzt, ich bin mir sicher, dass wir jetzt genau dieselbe Antwort von Jan kriegen, wie wir sie von, wie wir letzte Woche von Sascha gekriegt haben. Aber ich frage trotzdem mal, Jan, hast du mal in New World reingeschaut?
Nee, habe ich nicht. Keine Zeit. Ja, ich habe wirklich, also MMOs sind so mit das Schlimmste, weil ich glaube, wenn ich anfangen würde, würde ich es wahrscheinlich gut finden. Und dann stecke ich einfach zu viel Zeit rein, die ich nicht habe. Das fange ich gar nicht erst an.
Ja, weil du einfach ein Businessman geworden bist, ne? Du hast deine Wurzeln vergessen, Jan, ne?
Ja, aber ich meine, das ist echt so, ich habe so viele Spiele, die ich gerne spielen würde, und dann hast du welche, die, dauern 10 Stunden oder so oder 20 Stunden. Und selbst die schaffe ich nicht. Weißt du, wenn du dir vorstellst, okay, ich stecke da jetzt ein paar hundert Stunden in ein MMO, ich glaube, die Zeit, die würde ich dann halt lieber in 10 oder 20 andere Spiele stecken, so, ne?
Ja. MMO ist einfach zeitaufwendig, ne?
Du hast dich verändert.
Ja. Ja, aber es ist wirklich, ich habe also nach, als ich mit World of Warcraft aufgehört habe, habe ich echt gesagt, okay, das war cool, das war eine einmalige Kiste, aber das machst du nicht wieder. Das ist einfach zu viel Zeit.
Das machen aber, also jetzt mal ganz ernsthaft, das machen aber viele so, ne? Also, dass sie sagen, okay, damals war es geil, aber mir ist es auch gar nicht mehr, also mir ist dieses Erlebnis nicht mehr so viel wert, als dass ich da so viel Zeit reinstecken kann. Das ist ja genau das Problem, gerade auch in WoW mit Raids und so. Wenn du das ernsthaft spielst, dann musst du das ja. Und ja, ich spiele halt auch, wenn ich WoW in Addon spiele, halt im PvE-Part ein bisschen, und bei Raids ist dann meistens Schluss, ne?
Wir haben damals dreimal die Woche geradet und das war cool, das war auch eine einmalige Zeit so, aber so kriegst du es halt nicht wieder hin, oder das war so ein einmaliges Erlebnis irgendwie. Und ich glaube, dass das jetzt für diejenigen Leute, die es damals original mitgemacht haben, wahrscheinlich alles, was jetzt kommt, da nicht wieder rankommt. So, ne? Und gleichzeitig ist es aber trotzdem die gleiche Zeit und den gleichen Aufwand, den du irgendwie reinstecken musst. Und dann sage ich halt einfach, nee, dann stecke ich meine Zeit lieber in kürzere Spiele oder in irgendwelche, was weiß ich, Netflix-Serien oder lies ein Buch oder mach irgendwas anderes, was ich lieber machen würde, und kann davon einfach, ja, wie gesagt, 10 verschiedene Spiele und Serien und Bücher lesen, anstatt halt ein MMO zu spielen, ne? Weil das war ja wirklich, das waren ja, keine Ahnung, 40 Stunden, 50 Stunden pro Woche, die man irgendwie da reingesteckt hat, und das geht einfach nicht mehr.
Ich würde ja sagen, früher hatten wir ja auch die Zeit, aber zur großen Zeit von WoW warst du ja eigentlich schon mit Kingard am Start, oder?
Waren wir, aber wir haben halt echt nichts anderes gemacht. Wir haben halt irgendwie Kingard, WoW oder schlafen. So, das war halt irgendwie das, was anstand. Und jeder in der Firma hat es auch gespielt. Deswegen war es halt auch in den Mittagspausen oder halt irgendwie, keine Ahnung, beim Essen ja, holen oder so.
Das war halt das Geile. Es hat nicht nur bei euch jeder gespielt, es hat einfach jeder Gamer gespielt.
Ganz so, genau.
Das war das Geile.
Halt, du bist halt irgendwie zum Essen holen gegangen und dann haben die Leute beim Bäcker haben über WoW gesprochen. Weißt du, und du hast schon, wo sind die gerade, was machen die gerade, und das war halt cool, war halt super so, aber wie gesagt, das ist einfach eine...
Schade, dass es sowas nicht mehr gibt, ne? Es gibt einfach dieses Hype-Game nicht mehr, was jeder spielt. Es sind heute einfach so viele verschiedene, das ist, oder? Würdest du mal, war Fortnite so ein Game, was jeder gespielt hat?
Ja, auch vielleicht zwischendurch mal, also vielleicht nicht für uns so, aber ich kann mir halt vorstellen, dass es so für bestimmte Altersstufen, vielleicht Fortnite, vielleicht mal eine Zeit Minecraft oder sowas, für bestimmte Altersstufen, das vielleicht so ähnlich war, weißt du, so jeder in der Schule spielt, keine Ahnung, dass da die ein, zwei Spiele. Aber ich sag mal, dass das so wirklich irgendwie gefühlt die komplette Spielewelt und die komplette Online-Welt so richtig übernommen hat, das gab es, glaube ich, lange nicht mehr. Und ich glaube auch, selbst ein Fortnite kommt da nicht mit.
Ich glaube, Fortnite war größer noch in der relevanten Zielgruppe. Ich meine, ich habe damals, als ich WoW gespielt habe, also ich meine, ihr wart ein bisschen älter, aber ich war ja dann, ich war am Ende der 9., 10. Klasse oder so, als WoW rauskam. Und in meiner Klasse hat ein anderer gespielt. Also für die Jugend zumindest war es nicht ganz so groß am Release, denke ich. Ich glaube, es war schon, meine Gilde war auch sein, nicht so viele junge Leute, das waren eher so die Studenten und Co., ne?
Ich meine, ich bin halt auch so eine Alterskiste, aber ich hatte tatsächlich auch so ähnlich wie Steve auch das Gefühl, dass irgendwie jeder, auch gerade Leute, von denen man nicht unbedingt wusste, dass sie spielen, also dass sie überhaupt Gamer sind, halt gefühlt irgendwie jeder das Spiel gespielt hat, weil es eben auch das erste Mal war, dass es sozusagen nicht die üblichen Verdächtigen nur waren, die darüber gesprochen haben, sondern wie gesagt, wirklich einfach morgens beim Bäcker oder irgendwie abends auf irgendeiner, keine Ahnung, irgendeiner Veranstaltung, Leute haben halt über WoW gesprochen, so, ne?
Aber das Ding ist, ich glaube, dass Clays damit recht hat, dass es ein vom Alter her was anderes war, ne? Ganz generell auch. In dieser Zeit war es so, dass diese breite Masse der Jugendlichen noch gar nicht so im Netz angekommen war, 2005. Ja. Ich glaube, das ist das Ding. Mhm. Und Fortnite war halt einfach so ein Massenphänomen einfach für die Jugend, während WoW zwar jeder gespielt hat, aber jeder Gamer damals schon ein bisschen, also in der breiten Masse, glaube ich, ein bisschen älter waren. Das ist wirklich eher so ein Studentending, glaube ich, eher, oder?
Ich glaube, das Einzige, Alter. Was ich tatsächlich die letzten Jahre noch erlebt habe, was ähnlich phänomenal war, waren die ersten paar Wochen, aber nur wenige Wochen von
Pokémon Go?
Ja,
das
war das Größte. Außen, ich konnte aus dem Fenster gucken und habe Leute irgendwie auf der Brücke stehen sehen, alle mit dem Handy in der Hand und das war halt auch das einzige Mal, wo man so richtig das Gefühl hatte, okay, jetzt wurde die ganze Welt übernommen von so einem Spiel.
Ja, aber ja, mir fehlt sowas.
So. Da war es ja das wirklich so, ne? Also das war einfach was ganz Besonderes, das kriegst du nie wieder hin.
Finde ich auch, ja. Aber das weißt du nicht, Clays. Wenn mal wieder so ein Spiel kommt, irgendwie, du hattest in jeder Generation irgendwie so ein Spiel irgendwie, was das Ding war irgendwie. So ein, ich will nicht sagen Jahrhundertspiel, das passt ja nicht von der Zeit her, aber ich pass mal auf, irgendwie das erste richtig geile wie heißt das? AR-Game, sowas. Ja, klar. Was auch wirklich innovativ ist und was nicht nur irgendwie aus Sammeln besteht, sondern, also ich glaube, da wird es auch in der Zukunft so, immer mal wieder dieses eine Game geben, immer mal wieder, wenn irgendwas ganz Neues, ganz Revolutionäres kommt.
Ja, aber ich meinte jetzt mit raus rumlaufen und so, das halte ich schon für unwahrscheinlich, dass das nochmal in dem Ausmaß ist, weil es einfach das Erste, ne? Und jetzt, selbst wenn du ein großes neues Spiel hast, das wirklich jeder nochmal sofort rausgeht, das wird dann eher so in Etappenweise sein, wo die Sachen dann populärer werden eventuell. Ich meine, Pokémon Go war wirklich, wie gesagt, ich war zum Beispiel da im Darmstädter irgendwie Schlosspark und das waren einfach wirklich 1000 Leute da. Du konntest nirgendwo sitzen, du konntest dich immer hinsetzen, so viele Leute waren in diesem riesigen Park. Es war völlig absurd. Und das war schon was ganz Besonderes. Aber ich glaube, ihr underestimated Fortnite ein bisschen, was das für einen Kulturimpact in der Jugend hatte. Ich glaube wirklich, basically jeder Schüler hat Fortnite gespielt.
Also als Lehrer ich unterschätze da gar nichts, kann ich nur unterstreichen. Also
bei uns sowas gab's noch nie. Also ich glaube auch selbst Pokémon Go, ich meine, Pokémon Go sah groß aus, weil die Leute draußen rumlaufen und du siehst sie halt nicht in ihrem Keller sitzen, nicht wahr? Das hat noch ein bisschen neuen Impact gehabt. Aber Fortnite, ich glaube, Fortnite war so riesig, die 1, 2, 3 Jahre, wo es wirklich ganz groß war. Ist immer noch groß, aber
immer noch groß, ja. Aber meine Kids spielen es nicht mehr so viel, ne? Also das ist halt wirklich arg zurückgegangen, ne?
Das ist auch 5 Jahre her jetzt oder 4,5 oder so. Das unterschätzt man. Man denkt immer noch, Fortnite ist neu, aber Fortnite ist jetzt auch uralt langsam, ne? Also die sind zu neuen Sachen gegangen.
Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas immer mal wieder passiert, aber gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass dadurch, dass es so viel mehr gibt, dass es halt immer weniger wird, dass alle Leute dasselbe machen. Weißt du, wenn du das so vergleichst mit Musik oder Fernsehen oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Das war halt früher irgendwie, keine Ahnung, Michael Jackson. Das war halt irgendwie, okay, das ist irgendwie, jeder hat das Album oder jeder hört irgendwie Michael Jackson, der ist überall, keine Ahnung. Und heute sind es halt, ich sag mal, ist das, was ein Michael Jackson gemacht hat oder war, irgendwie aufgeteilt auf 10 verschiedene Leute so, ne? Und das gleiche Fernsehserien, wenn du halt irgendwie, weißt du, hörst du, was ich, Seinfeld haben irgendwie, was ich, 20 Millionen Leute, durchschnittliche Einschaltquote oder sowas, am selben Abend, am selben Tag geguckt und am nächsten Tag hat jeder darüber geredet. Oder in Deutschland Wetten, das oder irgendwie sowas.
Game of Thrones.
Game of Thrones ist das Einzige vielleicht in den letzten Jahren, was es so ein bisschen so in diese Richtung gemacht hat.
Ja.
Aber jetzt ist es halt, ich sag mal, so eine richtig erfolgreiche, keine Ahnung, Serie oder ein richtig erfolgreiches Album oder sowas, hat dann halt eben, ne, vielleicht so 10% oder sowas, der der Quote von irgendwas, was vor 20 oder 30 Jahren wirklich erfolgreich war. So, ne?
Tja, das ist die Frage, ne? Ob ist das gut oder schlecht? Oder ja.
Ja, ich meine, klar, es ist. Ich sag mal, man kann natürlich sagen, es gibt mehr und deswegen sind die Sachen vielleicht einfach spezieller. Ne? Und jetzt ist es halt eben genau, keine Ahnung, der Thrash Metal irgendwas Fan findet halt kriegt halt seine Alben regelmäßig und der was weiß ich was Fan kriegt seine Alben regelmäßig. Und ich glaube, das ist der positive Fall. Aber gleichzeitig hat man natürlich so ein bisschen weniger so diese super, wie soll man sagen, so diese jeder kennt's oder so.
Aber auf der anderen Seite ist das halt auch eine Form von Reizüberflutung. Ne? Das Ding ist halt, wir waren, also ich meine, warum waren wir früher mit der WoW-Nacht so erfolgreich? Weil wir, also es klingt jetzt blöd, aber weil wir halt unserer Zeit voraus waren, weil es sowas überhaupt nicht gab. Und die Leute waren halt so dankbar, einfach weil das Gaming in dieser Zeit oder sagen wir mal die Community Seite irgendwie überhaupt noch nicht da war, ne? Und wenn ich an meine Jugend mich erinnere irgendwie, was wir für Kack-Games gespielt haben, ausführlich. Also ich kann mich mal erinnern, ey, ich habe mal irgendwann zu Weihnachten war das schon C64, ist ja auch völlig egal, und das war so kacke und ich habe es aber zu Weihnachten gekriegt und es gab halt nicht viele Games. Und ich fand es so scheiße, ich habe es aber trotzdem gespielt, eben weil es ein Weihnachtsgeschenk war und weil es halt nicht viel gab. Und das ist halt genau das Ding. Wir wussten einfach damals die Dinge viel mehr zu schätzen und haben ja uns viel mehr Zeit dafür auch genommen. Während heute, du hast ja vorhin gesagt, irgendwie, anstatt ein MMO spielst du lieber 20 andere Games an. Dieses oberflächlich über alles drüber rutschen, was wir machen, das ist ja keine Kritik an irgendwas, aber ist, keine Ahnung, also ich persönlich würde jetzt sagen, mir war das damals lieber, weil man einfach auch so viel tiefer in so ein Spiel springen konnte. So. Aber weißt du, wie ich meine? Also wenn ich wählen würfte irgendwie, also ich hätte gerne mal wieder so ein Mega-Hype-Game, was alle spielen. Gerade Pokémon Go, das war doch so eine besondere Atmosphäre. Von WoW rede ich gar nicht. So, und hier heute spielt jeder sein Game irgendwie und um Gottes Willen, wenn du was anderes spielst irgendwie, bist du gleich, was weiß ich was. Ey, spiel doch mal das und das, höre ich ja immer bei mir. Ich hätte gerne mal wieder so ein richtiges, richtiges Bomben-Hype-Game, so was richtig Neues, Innovatives, was jeder spielt.
Ja, aber das ist ja in jedem Bereich so, ne? Wenn eine Sache zu groß wird, genau wie Jan schon gesagt hat, mit Michael Jackson zum Beispiel, sowas gibt's heute halt nicht mehr in dem Ausmaß, ne? Du hast immer noch die Stars, aber die sind einfach aufgeteilter. Und bei Spielen ist das halt auch passiert mit der Popularität. Oder bei Filmen zum Beispiel auch, ne? Ich meine, wir nennen die immer noch Blockbuster, aber was damals ein Blockbuster war, ich meine, der Name kommt ja sozusagen daher, dass die Wohnblöcke wie leergefegt sind. Und alle stehen im Kinoschlange irgendwie. Das gibt's ja auch nicht mehr. Selbst bei Endgame gibt's das nicht, ne? Die Einschaltquoten sind zwar so hoch, aber trotzdem hat nicht jeder Endgame gesehen, was früher dann vielleicht nicht möglich gewesen wäre, weil jeder, was weiß ich, was man damals geguckt hat. Das wisst ihr. hat jeder Star Wars gesehen wahrscheinlich. Den ersten. Jeder, einfach jeder. Und das ist halt da auch nicht mehr so.
Aber das ist auch ein gutes Beispiel, weil ich sag mal, Star Wars, das war halt so ein Ding, Star Wars kommt raus und dann war das Sci-Fi-Ding für ein paar Jahre.
Ja.
Weißt du, und jetzt ist halt pro Jahr
schon ein paar Wochen
20 Superheldenfilme raus, so, ne?
Also, aber genau das meine ich, ne? Diese Reizüberflutung und dieses auch nicht mehr zu schätzen wissen oder auch nicht müssen oder auch gar nicht die Zeit dafür haben. So, früher war alles wertiger, so, und ich vermisse das so ein bisschen. So, also sowas für was einzunehmen für sich und das auch zu schätzen zu wissen. Und auch im Gaming-Bereich ist ja genauso, ne? Das, was wir damals mit der WoW-Nacht gemacht haben, gibt's ja heute milliardenfach. Und wir waren halt damals die ersten. Ich meine, wenn man das vergleicht mit was wir gemacht haben, sei es irgendwie Alimania oder sei es die WoW-Nacht, das ist doch nach dem heutigen Qualitätsanspruch echt Bullshit eigentlich. So, aber wir waren halt die Einzigen, die es gemacht haben. Und es gab halt nicht viel. Und deshalb waren alle so dankbar dafür, dass es da Leute gibt irgendwie, die dann über das Spiel reden und so. Und wir hatten ja damals wirklich einen ganzen Erfolg damit. Und stell dir mal vor, wir würden das heute machen. Das würde überhaupt niemanden interessieren, einfach weil es 500 Formate gibt, die besser sind als wir damals. So.
Ja. Aber ich glaube, das ist halt immer dieser Trade-off, ne? Du hast, sorry.
Nee, du.
Also du hast halt mehr sozusagen, ne? Also irgendwie mehr spezialisiert und vielleicht auch auf vier bestimmte Geschmäcker irgendwie mehr darauf optimiert und so. Und das ist dann halt eben, ja, so sehr spezialisierte Geschichten, was halt einerseits gut ist, weil wenn du halt, keine Ahnung, Fantasy-Bücher magst und du magst ein ganz bestimmtes Genre und eine bestimmte Art und keine Ahnung, dann kannst du jetzt davon ausgehen, dass da genug Bücher irgendwie pro Jahr rauskommen, mit denen du dich beschäftigen kannst. Und das ist halt der positive Fall. Gleichzeitig führt das aber eben auch dazu, dass alle natürlich so ein bisschen mehr für sich alleine irgendwie sind, ne? Und halt irgendwie weniger so dieses Gemeinschaftsgefühl oder halt alle gucken den Film oder alle haben ihn gesehen und alle reden darüber, dass das dann vielleicht manchmal so ein bisschen verloren geht. Und ich finde halt auch dadurch, dass es mehr kleine gibt, fehlt natürlich manchmal auch so ein bisschen diese, wie soll man sagen, so diese Ausreißer oder dieses super Besondere oder halt irgendwie, ich sag mal, früher, Steve, weißt du bestimmt auch noch, in 80er, 90er, Anfang der 2000er Jahre, da gab es halt in Bremen jedes Jahr ein paar fette Konzerte, wo dann halt jeder gesagt hat, okay, das ist, was weiß ich, Michael Jackson oder Rolling Stones oder...
Und alle waren in der Stadthalle. Alle waren da, und
es war halt irgendwie so ein Event für ein Wochenende und das war halt irgendwie ein cooles Teil. Und heute, also wenn noch jemand ein Stadion vollkriegt, dann sind es noch diese M-Bands. Also die meisten sind... Und dann ist immer Metallica oder so, okay, die kriegen immer noch ein Stadion voll, aber viele andere kriegen es eher nicht hin. Und das fehlt natürlich so ein bisschen, wenn du dann halt, ich sag mal, 10 kleine Konzerte anstatt ein gigantisches Konzert hast, fallen die 10 kleinen Konzerte in der Stadt natürlich nicht so auf, ne?
Das ist so. Das ist alles spezialisierter geworden, ne? Also das merkst du selbst auch bei Spielen, wenn du die WoW-Nacht anführst. Ich meine, jetzt hast du halt einfach bei WoW, weiß ich nicht, wahrscheinlich 10.000 WoW-Content-Creators.
Ja.
Also, ne, da ist es halt ganz krass. Oder auch bei Sachen wie Genshin und Co., ne, was du da gucken kannst einfach. Das ist nicht eine Sendung oder so, einmal die Woche am Freitag, sondern jeden Tag ein Video von 1.000 Leuten. Kannst machen, was du willst. Und das ist halt einfach, das Internet hat einfach alles verändert. Und das hat es auch in der Musik verändert, ne? Wegen Spotify zum Beispiel alleine schon. Ich meine, früher, wenn du dein Michael Jackson-Album gekauft hast, dann wirst du es halt auch 1.000 Mal hören, weil so viele Alben hattest du wahrscheinlich.
Richtig.
Aber das ist halt nicht der Fall, weil ich höre mir den neuen Song einfach kurz auf Spotify an, hau ihn in meine allgemeine Playlist rein und höre ihn dann einmal die Woche aus Versehen nebenbei und fertig ist der Bums, ne? Und höre ihn dann vielleicht am ersten Tag ein bisschen häufiger. Ist einfach, du hast einfach die Auswahl. Ich finde immer sehr interessant, bei Serien ist es ja auch so, wegen Netflix und Disney Plus und überhaupt, so eine Serie wie also die finde ich noch relativ groß, war ja Prison Break damals. Ne? Die war relativ groß, die kam ja auch im RTL-Programm. RTL hat nicht so viele Serien eingekauft eigentlich. Und RTL hatte dann Prison Break. Und Prison Break war schon relativ groß, finde ich. Heute wäre das, stell dir vor, das wäre einfach eine 0815-Serie auf Netflix aus meiner Sicht. Prison Break war nicht schlecht oder so. Aber ähnliche Serien von wahrscheinlich gleichen Aufwand und Co. kommen basically täglich neu raus jetzt. Und dann ist das natürlich kein Hype mehr. Warum auch? Ich kann ja 10.000 Prison Breaks jeden Tag gucken. Und dann können sich nur die ganz Großen durchsetzen, wie Game of Thrones oder jetzt mal kurz im Hype Squid Game zum Beispiel, was dann so einen kleinen einfach Hype auslöst, was vielleicht vergleichbar ist mit dem alten, normalen, großen Sachen.
Ich finde das auch echt krass, wenn man sich Serien anguckt, was wie da die Entwicklung in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren oder sowas war, oder vielleicht 30 Jahren, wie die qualitativ besser geworden sind, weil wenn du dir heute echt Serien von damals anguckst oder selbst irgendwas, wo du damals sagtest, oh wow, das ist... so ein Step nach vorne irgendwie und das ist halt, wie du schon sagst, ist heute nicht mal eine durchschnittliche Serie so, ne?
Ja.
Und also. Aber auch da wieder, ich sag mal, ich höre über so viele Serien, wo Leute sagen, hey, das ist cool und ich glaube denen, dass das cool ist und ich glaube, dass mir das gefallen würde, aber ich weiß halt, weißt du, von 10 Serien, die ich empfohlen bekomme, gucke ich mir vielleicht eine an. So, ja. Ne? Und ich weiß halt einfach, da warten 9 Serien, für die ich nichts bezahlen müsste, die ich gut finden würde, aber ich habe einfach nicht die Zeit, mir die anzugucken, so, ne?
Ja, aber früher hast du halt, ne, du hattest ja einfach dadurch, dass das Internet noch nicht so war, du hattest ja einfach ein Fernsehprogramm mehr oder weniger, wo du die Serien geguckt hast. Das heißt, irgendwie RTL zum Beispiel hat dann irgendwann angekündigt, dass sie Dr. House haben. Und das war, ein halbes Jahr vorher war Werbung dafür, nonstop. Also ich weiß das noch und ich bin ein riesiger Dr. House-Fan mittlerweile, aber das wusste ich zu dem Punkt ja nicht. Und die haben einfach ein halbes Jahr vorher immer so Trailer gezeigt, so mini, so zwischen den Werbepausen, ne? Also zwischen den Sendungen am Ende der Werbepause. Und das war halt richtiger Hype aufgebaut, das kriegst du heute ja nicht hin. Also wie denn auch? Das ist ja unmöglich. Während du 10 Serien empfohlen bekommst, gehst du auf die Plattform, willst eine davon gucken, aber die werden schon wieder 5 neue angeboten. Und eine davon catcht dich kurz im Trailer und dann guckst du lieber die.
Das ist einfach. Das Einzige, was in den letzten Jahren das so ein bisschen eingefangen hat, ist tatsächlich Game of Thrones. Weil das war ja auch tatsächlich, weil es nicht die komplette Staffel auf einmal veröffentlicht wurde und man musste Woche für Woche warten. Und am nächsten Tag hat jeder drüber gesprochen oder im Internet zumindest hat man halt viele, aber die Memes gesehen und keine Ahnung. Und jeder hatte auch das Gefühl, ich kann das nicht unbedingt viel später gucken, weil sonst kriege ich es gespoilert durch irgendwelche Memes und so. Und das war tatsächlich, fand ich mal wieder so ein bisschen so ein Gefühl, wie man es früher auch einfach häufiger hatte, dass es so ein bisschen diese so Must-Watch-TV war, ne? Wo man irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich muss mir das angucken, weil einfach jeder sich das anguckt und wenn ich es nicht auch dann angucke, kriege ich es gespoilert und ich will mitreden können und so. Aber das war halt damals, ich sag mal, nicht der Standard, aber ich sag mal sehr viel häufiger. Ne? Keine Ahnung, irgendwie jeder hat was weiß ich, Akte X geguckt oder jeder hat irgendwelche Serien geguckt und man muss, oder Simpsons oder keine Ahnung, und man musste das irgendwie auch geguckt haben, wenn man mitreden wollte. Und das war natürlich so ein bisschen mehr dadurch vielleicht so ein Gemeinschaftsgefühl, sag ich mal. Während jetzt heute, ich sag mal, ne, keine Ahnung, der Firma wahrscheinlich, keine Ahnung, 10, 20 verschiedene Serien irgendwie für verschiedene Leute das sind. So, aber das heißt, es ist halt reiner Zufall, wenn du mit jemandem sprichst, dass der die zufällig dieselben Serien geguckt hat wie du, so, ne?
Ja, es ist diese feste Limitierung und die Terminierung. Nennt man das so? Whatever. Dass es halt die Simpsons immer um 18 bis 19 Uhr kam. Ne? Und am nächsten Montag in der Schule oder am nächsten, was auch immer, kam ja jeden Tag, dann hast du halt in der Schule mit den Leuten geredet über die Serie oder über die Folge. Das ist einfach Standard gewesen. Aber das geht nur dann, wenn es zum festen Zeitpunkt und nicht Access auf alles ist. Weil heutzutage würde halt kein Mensch mehr die Simpsons gucken, weil er guckt irgendeine Random-Folge, während der Simpsons irgendwo auf Abruf guckt, während der andere eine ganz andere Folge geguckt hat, selbst wenn es die gleiche Serie wäre, nicht wahr?
Ja, genau. Ja. Es ist halt die Frage irgendwie, also bei Serien würde ich immer sagen, ja, geil, dass es so eine Auswahl gibt irgendwie, aber ich meine, wann, also ich kann mich nicht erinnern, wann ich irgendwie meine Serienfolge irgendwie in letzter Zeit zweimal geschaut habe, während man früher halt eben, weil es nicht so viel gab, irgendwie die bis zur, also keine Ahnung, immer und immer wieder geguckt hat. Das so und ganz, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten 10 Jahren irgendeine, selbst Mandalorian habe ich nicht zweimal geguckt.
Ja, aber so Serien sind ja auch nicht gut zum Rewatchen, finde ich. Ich meine, was ich gerne rewatche, sind einfach die typischen Sitcom-Comedy-Serien, die ich immer wieder gucke. Das sind halt die großen 5 mittlerweile irgendwie, die ich, also das ist so, weißt du, zum Einschlafen teilweise oder wenn du gerade sagst, oh, ich habe jetzt keinen Bock, einen Film zu gucken oder so. Und dann gucke ich halt eine Folge Big Bang Theory oder eine Folge Brooklyn Nine-Nine oder Rick and Morty, sowas. Das kann ich immer wieder gucken, also wirklich endlos. Aber da bin ich auch besonders, glaube ich. Oder Scrubs von damals noch.
Also ich kann da nur von mir reden und ja, ich habe früher halt Serien immer und immer und immer und immer wieder geguckt, gerade so Kinderserien oder auch in meiner Jugend, aber eben weil es so schnelllebig geworden ist und weil es so viel Auswahl gibt, hat man gar keine Zeit mehr dazu, weil die nächste Serie ja schon wieder wartet, ne?
Ja. Aber auch ein gutes Beispiel, ich meine, wir klingen hier wie alte Männer, ist mir schon klar, aber
sind wir auch,
tun wir ja, jede Woche.
Es gab halt Simpsons und das war im Prinzip die oder es gab weniges andere und das war im Prinzip die lustige Cartoon-Serie, die irgendwie regelmäßig rausgekommen ist. Dann gab es noch irgendwie keine Familie Feuerstein von Anno dazumal oder so, aber im Prinzip war es Simpsons. Und wenn du jetzt heute anguckst, okay, wie viele, ich sag mal, Simpson-like-Serien gibt es oder ähnliche wie Simpsons, dann sind es da halt eben auch schon locker, ne, keine Ahnung, 10, 15 verschiedene Serien, die du angucken kannst. Und damals war es halt, okay, jeder hat Simpsons geguckt oder nicht. So, aber ich sag mal, es war halt nicht so, dass sie 10 verschiedene oder sich auf 15 verschiedene Serien aufgeteilt haben. So, ne? Und selbst sowas wie, ich sag mal, Rick and Morty, was dann erfolgreicher ist als viele andere oder Family Guy oder sowas, die haben halt nur einen Bruchteil von dem, was damals Leute Simpsons geguckt haben. Ne?
Ja, klar. Aber wie gesagt, heute ist es halt trotzdem dann, es ist lustig, dass sie sich trotzdem alle halten und finanzieren können, nicht wahr? Also wie groß der Markt einfach geworden ist, währenddessen früher basically der Fernsehsender das ganze Geld gemacht hat oder ein Film im Jahr oder ein paar Filme im Jahr. Jetzt wie viele trotzdem, es muss sich ja lohnen, sonst würden sie es ja nicht machen. Und das in jedem Bereich. Bei Musik, bei Filmen, bei Spielen. Ich meine, was macht Steam da? Ich habe jeden Tag 200 neue Spiele auf Steam. Aber sie sind alle kacke. Das hilft halt nichts.
Aber auch da ist natürlich so ein bisschen, also bei Netflix ist tatsächlich für mich so ein bisschen die Ausnahme, weil da auch die Qualität einfach sehr hoch gegangen ist. Aber ich sag mal, bei Spielen kann man natürlich auch argumentieren, okay, es kommen zwar 200 Spiele am Tag raus, aber wie viele davon sind wirklich gut so, ne? Und dann hast du halt so diese, zwar so ein starkes Grundrauschen, aber ich sag mal, die Dinger, die wirklich am Ende des Jahres, ich sag mal, dir was bedeutet haben, oder wo du halt irgendwie sagst, ja, das war geil, das war irgendwie das habe ich gerne gespielt, was weiß ich was, das ist halt
selten.
Selten so, ne?
Ja, klar, wenn du da guckst, was da rauskommt, ist ja auch viel einfach Unfug, ne? Ich bin auch nicht sicher, ob Steam sich damit einen Gefallen getan hat. Also wirklich von basically diese ganzen, also diese wirklichen Unfugsspiele da, also was da alles kommt, dass sie das nicht irgendwann mal limitiert haben und sagen, hey, vielleicht bist du wenigstens ein richtiges Spielestudio und nicht zwei Russen, die gedruckt haben und kurz was programmiert haben und es dann da irgendwie gegreenlightet bekommen haben. Es ist wirklich seltsam, was da rauskommt.
Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen dieses, für die Spieler, was, wie die sich fühlen, also wie wertvoll sich das anfühlt oder wie werthaltig sich so ein Spiel anfühlt, ist natürlich auch so ein Ding, ne? Weil du, Ich sag mal, heute kriegst du halt dann hier 20 Spiele im Humble Bundle für, keine Ahnung, $15 oder kriegst halt irgendwas Free Weekend hier und Abo-Geschichte da und so. Und das führt natürlich auch so ein bisschen dazu, dass es im Kopf der Leute die Spiele auch einfach nichts wert sind oder weniger wert sind zumindest so, ne? Und das ist halt für uns natürlich immer so ein bisschen ein Problem, weil wenn du ein Spiel veröffentlichst, was, ich sag mal, vielleicht etwas nischiger ist, aber gleichzeitig einen hohen Aufwand hat, weißt du, dann stellst du das für, was weiß ich, 50 Euro raus und dann sagen Leute natürlich auch, ja gut, okay, 50 Euro ist natürlich ein Witz. Höchstens 20 oder am besten warte ich halt noch, bis es irgendwo im Sale ist oder irgendwo im Bundle ist und wenn es vielleicht 5 Euro kostet, gucke ich es mir vielleicht an. Und das führt aber auch dazu, wenn Leute dann ein Spiel spielen, haben sie im Kopf, also wenn du das Spiel für, ich sag mal, 2 Euro gekauft hast, spielst du das Spiel einfach anders, als wenn du dafür 50 Euro ausgegeben hast. Oder auch im Kopf ist es einfach für dich, wie soll man sagen, etwas anderes. Weißt du, weil das eine ist halt irgendwie ein Investment, was du gemacht hast und da willst du irgendwie, dass es dein Geld wert ist und du gibst dem Spiel vielleicht auch mehr Zeit oder noch eine Chance oder was weiß ich, was du sagst, ja, jetzt habe ich schon gekauft, jetzt will ich es aber auch, will ich es weiterspielen oder so. Während wenn es, ich sag mal so, weißt du, teuer wie ein Bier war oder wie irgendwie ein Packung Kaugummi, dann sagst du wahrscheinlich auch sehr viel schneller, okay, kein Bock mehr, Feierabend. So, nächstes. So, ne?
Ja, jeder hat doch in seiner Steam-Bibliothek Sachen, die er nie gespielt hat. Hat er irgendwann mal im Sale gekauft für 2 Euro und dachte sich, vielleicht spiele ich es irgendwann mal und 7 Jahre später liegt es da immer noch, ne? Und das ist halt diese komplette, einfach dieser Overflow, den du überall hast, wo du dann einfach Sachen liegen lässt. Ich erinnere mich noch, damals auf dem N64 kam irgendwann zu Weihnachten, ich habe N64 bekommen und zu Weihnachten habe ich mir dann Star Wars gewünscht. Das waren 120 Mark damals. 120 Mark, verrückte Welt. Und ich habe das Spiel gehasst von Anfang an. Ich habe es komplett durchgespielt, wochenlang, weil das war das Einzige, was ich hatte. Was hätte ich tun sollen? Es gab keine Option.
Wir hatten ja nichts nach dem Krieg.
Wir hatten ja nichts. Nee. Sieht das so ruhig. Wir hatten auch nichts.
Ja, ich habe gerade so nebenbei Twitter auf und da wird über Corona diskutiert und der Chef vom RKI, der Wieler, hat irgendwie es heute gewagt, ansatzweise Corona mit einer Grippe zu vergleichen und schon irgendwie rastet die Bild aus und die ganzen Corona-Leugner und Wutbürger irgendwie sind getriggert auf Twitter und sagen, ja, haben wir ja gleich gesagt und ja, seht ihr, und die ganzen Maßnahmen hätte man nicht machen müssen und jada, jada. Ja. Und diese ganze Diskussion ermüdet mich nur noch, ehrlich. Ja.
Lies doch nicht während dem Podcast Twitter.
Nee, ich langweilt mich. Ich sag's, wie es ist. Aber nee, ich hab's nur so mit einem Auge gesehen. Hab gesagt, hä, was ist das? Ja. Sag mal, wir haben vor der Sendung, weil der Jan es hier nicht so richtig hingekriegt hat, irgendwie mit dem Discord, das haben der Klaas nicht ein bisschen.
Alter Mann, haben wir doch schon festgestellt.
Ja, gequatscht und haben überlegt, also Clays hat, glaube ich, mit New World abgeschlossen, wenn mich nicht alles täuscht. Oder guckst du ab und zu noch mal rein oder ist es für dich erledigt?
Ich bin dann erstmal.
Okay, ja. Und dann haben wir darüber gesprochen, so von wegen, ja, was für ein Game freut man sich denn jetzt wieder so? Irgendwie, ich bin ja noch total, also ich spiele gestern im Stream auch ein bisschen New World, wenn man es nicht so exzessiv spielt, geht's halt und macht durchaus Spaß. Aber vor allem Diablo 2, so, das heißt, ich habe so meine 2 Games, die mir momentan echt Spaß machen. Wobei ich die Kritik von Clays an New World echt total unterschreiben kann. Also ich kann es auch nicht wirklich lange spielen, ehrlich gesagt. Aber ist ja auch völlig wurscht. Aber worum es eigentlich geht, ist, ja, wann kommt denn mal wieder irgendwie ein geiles Game, auf das man sich freuen kann in nächster Zeit? Und dann sagte Clays irgendwie, ja, wahrscheinlich wird das nächste echt PoE 2 sein, so zumindest von dem, was wir so gerne spielen. Klar gibt's wieder 12 neue Shooter, irgendwie, was weiß ich, ein Call of Duty oder ein Far Cry oder aber ja. Bitte?
Battlefield kommt als nächstes.
Ja, whatever, irgendwie. I don't give a fuck. ja, Jan, gibt's irgendein Game, wo, also abgesehen von allen Spielen natürlich, worauf du dich freust oder wo du sagst, ja, das kommt doch bald oder gibst du was für dich überhaupt, also, oder guckst ja, du einfach jedes Game an?
Aber wie gesagt, wenn's geht, für mich tatsächlich lieber nicht so diese Zeitversenkspiele und eher dann nicht Multiplayer und so, sondern eher, also zum Beispiel Horizon Zero Dawn 2.
Das ja, da freue ich mich auch drauf, das stimmt. Ja.
Aber lieber sowas, ne, so, keine Ahnung, 20, 30, 40 Stunden Feierabend, das ist so mehr mein Ding momentan.
Aber stimmt, Horizon 2, habe ich gar nicht dran gedacht, stimmt, das ist auf jeden Fall ein Game. Aber da gibt's ja noch kein Release-Datum, nur 2022, oder?
Ja, aber ich vermute, dass es eher Anfang des Jahres sein wird, weil sie es ja schon ein paar Mal verschoben haben und ich glaube, jetzt irgendwann muss es einfach mal soweit sein.
Ja, ist klar. Ja, ich glaube, Diablo 4 ist unendlich weit weg. Ich glaube, das ist das Game, was jeder alte Blizzard-Spieler nennt. Irgendwie so, ich will nicht sagen, die letzte Hoffnung für Blizzard, aber das, da wartet in Anführungsstrichen jeder drauf. Es gab jetzt in der Woche so ein Developer-Update irgendwie, das war wieder sehr dünn irgendwie mit Sounddesign, yada yada. Ich frage mich immer, haben die wirklich nicht mehr? Irgendwie sind die mit ihrem Prozess so beschäftigt, dass die nicht mehr irgendwie, ja, da vorankommen. Man weiß gefühlt so gar nicht, wie lange das dauern wird, aber ich glaube, vor 2023 werden wir da nicht mal ansatzweise irgendwas zu sehen bekommen. Jan, wie ist denn da deine Meinung? Freust du dich auf Diablo 4?
Also angucken würde ich es mir auf jeden Fall, aber haben sie da nicht auch gerade wieder den Game Director ausgetauscht oder war das irgendein anderes von Blizzard? Nee, ich glaube, war Diablo, oder nicht? Habe ich gerade vor ein paar Tagen gelesen irgendwie. Und das klingt natürlich auch schon wieder nicht gut,
oder? Aber die hat noch gerade erst einen geholt, irgendwie Ende des Jahres, einen neuen. Oder nach der BlizzCon, wo sie es vorgestellt haben.
Der kriegt es auch gerade durcheinander, aber ich meine, es war irgendein Blizzard-Spiel und ich habe mir gedacht, war es schon wieder? Ich weiß aber nicht genau, ob es Diablo war, aber gut, ich will auch keine Gerüchte in die Welt setzen, aber ja, ich weiß es nicht. Also ich meine, klar, ich hätte Bock drauf, mir es anzugucken, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie Wunder erwarte, so, ne? Sondern es ist so ein bisschen, okay, mal schauen, vielleicht wird's cool, vielleicht wird's nicht cool. Einmal durchspielen werde ich es bestimmt, aber ich würde es dann eben auch wieder wahrscheinlich nicht jetzt über Wochen und Monate suchen. Das kann ich mir dann auch wieder nicht vorstellen.
Wie ist denn deiner Meinung nach als Spieleentwickler, irgendwie, der ja nun selber eigene Spiele macht mit King Art Games, momentan die Situation mit Corona? Kann man wieder vernünftig arbeiten? Irgendwie der Thomas, der bei Blizzard in USA arbeitet, erzählt irgendwas von, ja, die dürfen erst, oder die dürfen erst seit, ich glaube, Oktober oder so, dürfen die erst wieder alle ins Büro. Vorher waren die alle irgendwie im Homeoffice. Wie gut kann man aktuell wieder arbeiten? Ist alles wieder wie vorher? Was würdest du sagen?
Nee, wir sind noch nicht wieder im Büro alle oder nur ein paar. Leute. Das ist tatsächlich relativ, so jetzt gerade noch, oder wie soll man sagen, ich fange gerade an, mich so ein bisschen darüber aufzuregen, weil wir haben hier in Bremen eine echt niedrige Inzidenz schon relativ lange und wir haben halt hier für, also ich Restaurants, im Kino und diese ganzen Sachen, das wird halt alles gelockert. Aber für Unternehmen und Büros ist es halt irgendwie seit Ewigkeiten hat sich nichts mehr getan. Und das heißt, wir haben immer noch dieses, es dürfen nur so und so viele Leute pro Quadratmeter im Büro sitzen und Maskenpflicht und
aber das ist halt wieder so eine Sache, die mich halt schon wieder triggert. Na, wir quälen uns in den Schulen ab. Wir haben an unserer Schule 1000 Schüler. Ja, irgendwie da heißt es ja, in manchen Bundesländern ist die Maskenpflicht schon aufgehoben. Die sind wirklich dicht an dicht. So, und wo ist da das Maß? Also ja. Da ist es okay, ja, weil es nicht anders geht, weil die Leute mit Kindern zu Hause nicht arbeiten können. Und in die Büros ist nur Homeoffice erlaubt. Das macht doch alles zu, das ist doch nicht.
Aber das ist genau das, was ich sagen wollte. Das ist so ein bisschen, wir haben rumgesterzt, wir sollten das hier ein Restaurant nennen oder ein Kino oder irgendwie sowas, weil dann dürfen wir die Leute wieder reinholen. Und das ist halt so ein bisschen weird, ne? Weil wir haben jetzt tatsächlich auch wirklich, also wir sind jetzt momentan so vielleicht, ich sag mal so 20 Leute im Büro, wir sind eigentlich 80. Also das heißt so ungefähr 25% der Leute sind im Büro. Und wir wissen von vielen, dass sie gerne lieber wieder ins Büro kommen würden, weil die halt sagen, hey, mir fällt hier langsam eine Decke auf den Kopf und keine Ahnung, oder ich kann hier nicht so gut arbeiten. Und wir haben jetzt aber das Problem, dass wir nicht mehr Leute in ein Büro stecken dürfen, weil dann halt eben irgendeine von diesen Vorschriften wieder gerissen wird.
Und dann sagst also du halt selbst auch, ja, nicht mit alle geimpft und 2G und sonst was, selbst alles, mit diesen Auflagen
nicht. Wie gesagt, weil die den ganzen Kram nicht angepasst haben. Das ist halt seit, ich glaube, fast einem Jahr sind dieselben Regelungen. Und ich sag mal, im letzten Jahr ist eine Menge passiert, aber die Regeln haben sich nicht angepasst. Und ich glaube, die gelten jetzt noch irgendwie bis Anfang November. Und dann kommt hoffentlich was Neues. Aber wie gesagt, wir sind jetzt gerade so, fangen an, hier einen Halt zu kriegen. Was
das aber wie ist denn, also könnt ihr denn vernünftig arbeiten? Würdest du sagen, dass ihr in Sachen Game-Entwicklung in euren Games dieselbe Geschwindigkeit hinbekommt? Oder ist das halt mit Homeoffice gar nicht möglich?
Ja, also ich würde sagen, es läuft okay. Es ist jetzt nicht irgendwie super katastrophal oder sowas. Aber gleichzeitig ist es auch nicht so gut, wie es sein könnte. Und vor allen Dingen, was halt echt fehlt, ist dieser ganze, ich sag mal, soziale Kontakt und dieses ganze Miteinander. Weißt du, weil du hast halt eben wirklich, ich sag mal so, die höchstoffiziellen, okay, wir machen jetzt ein Meeting, ja, das kannst du auch über Teams machen oder sowas, aber halt einfach mal auf dem Flur schnacken, einfach mal irgendwas mitkriegen, was andere Leute machen oder mal eben über die Schulter gucken oder mal eben ein schnelles Feedback geben oder sowas, das sind halt so diese Sachen, die fehlen. Und das ist halt, erst sagt man sich, naja, ist nicht so tragisch, ist schon okay. Oder einige Leute haben zu Anfang auch gesagt, ja, ist ja voll super irgendwie, Homeoffice, geil. Aber das fällt einem mit der Zeit immer mehr auf, wie sehr das fehlt. Weißt du, weil wir haben jetzt neue Mitarbeiter zum Beispiel, die kennen einen Haufen der Leute überhaupt nicht. Weißt du, die wissen halt überhaupt nicht, mit wem sie da zusammenarbeiten. Oder haben einige Leute halt, wenn überhaupt, nur übers Netz irgendwie kennengelernt. Und das ist halt etwas komplett anderes, wenn du irgendwie ein junger Programmierer bist und da sitzen irgendwie 2, 3 erfahrene Programmierer mit bei dir im Büro und die gucken immer mal bei dir über die Schulter oder die geben dir immer mal einen Tipp. Das ist halt was komplett anderes, als wenn du zu Hause in deiner Wohnung sitzt und versuchst dich da irgendwie durchzubeißen. Weißt du, weil wenn du mal eben eine Frage stellen kannst, dann machst du das natürlich viel eher, als wenn du irgendjemanden anrufen musst, den du überhaupt nicht kennst und noch nie getroffen hast und nicht weißt, wie der drauf ist und was der gerade tut und keine Ahnung. Und das sind halt so Sachen, wo man sagen muss, okay, wenn man sich das mal so im Detail anguckt, ist Homeoffice für ein paar Sachen okay und es ist vielleicht auch okay immer mal zwischendurch. Wir werden das wahrscheinlich auch zukünftig beibehalten, dass Leute ab und zu mal von zu Hause arbeiten können, wenn sie wollen. Aber das ersetzt halt eben einfach nicht dieses zusammen im Team irgendwo sitzen und voneinander profitieren und miteinander kommunizieren, so, ne?
Wie ist denn Corona generell für euch gewesen? Also war es eher was Positives vielleicht sogar, umsatztechnisch und Co., weil die Leute einfach mehr daheim sind, mehr spielen?
Ja,
oder hat man das gar nicht gemerkt?
Also von der Branche insgesamt war es eher positiv. Also so Userzahlen oder allgemein Verkaufszahlen und sowas sind stärker angestiegen als normalerweise. Jetzt aber auch nicht super dramatisch oder so, aber ich sag mal, es war eine steilere Kurve als sonst. Was so Produktion angeht, eher ein bisschen schwieriger, aber wie gesagt, jetzt bei vielen nicht so richtig katastrophal. Aber was man halt eben schon merkt, sind so diese ganzen jetzt PlayStation 5 oder die neue Konsolengeneration oder solche Geschichten. Das lief natürlich alles nicht so doll, was jetzt so Hardwareproduktion und sowas angeht. Und da war es dann wieder eher negativ. Also insofern, ich glaube, unterm Strich, auf keinen Fall haben wir jetzt als Branche drunter gelitten, was Verkäufe oder sowas angeht. Eher wahrscheinlich profitiert, aber jetzt ist auch gut und lieber mal wieder Normalität, glaube ich.
Bald nichts mehr zu verkaufen, wenn man so wenig herstellt, ja.
Ja, das kommt dazu, ja.
Genau. Ja, die Delays sind ja nicht von der Hand zu weisen, sieht man ja überall, ne? Also mit Cyberpunk hat's angefangen, wobei die hätten noch ein Jahr gebraucht, wie es aussieht. Aber ja. Auch New World und Lost Ark, wobei das zusammenhängt und so weiter, das sind ja alles Release, alles wird ja dauernd delayed.
Dann sieht das eine Menge, wobei ich tatsächlich noch mir nicht so sicher bin, ob das Corona-bedingt ist oder Homeoffice-bedingt ist, weil wie gesagt, man hört so von vielen oder so die Leute, mit denen ich rede, da sagen die meisten, okay, wir verlieren nicht wirklich extrem viel Produktivität, ein bisschen oder keine Ahnung. Aber ich sag mal so, diese Sachen, weißt du, wenn Spiele, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein Jahr später rauskommen, als sie eigentlich sollten, das lässt sich eigentlich nicht mit Corona erklären. Und dann ist halt eben die Frage, woran liegt es daran, dass einfach technisch irgendwas Komisches passiert, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Oder liegt es halt eben eher daran, und da vermute ich so ein bisschen den wahren Grund, dass halt diese ganze Crunch-Time-Leute-Ausnutzen-Kiste halt einfach nicht mehr cool ist und dass deswegen halt einfach weniger, wie soll man sagen, übers Knie gebrochen wird, so, ne?
Hat man eine gute Ausrede jetzt. Das passt halt gut. Kann man sagen, war Corona. Ja,
klar. Man kann jetzt sagen, ist Corona, aber ich sag mal, wie gesagt, wenn keine Ahnung, irgendein Spiel hätte unbedingt fertig werden müssen vor ein paar Jahren, dann hätten sie es halt einfach ein halbes Jahr Crunchtime gemacht und das machst du heute eigentlich auch nicht mehr, weil dir das halt um die Ohren fliegt, so, ne? Und dann kommt es halt ein halbes Jahr später raus, so.
Was ja eigentlich gut ist, ne?
Was gut ist, ja, auf jeden Fall.
Ja, also, keine Ahnung. Bei Blizzard hat man das Gefühl, aber die haben auch, glaube ich, mit ihrem Prozess gerade ganz andere Probleme, glaube ich. Die haben jetzt wirklich alles versucht, nach außen gut dazustehen, mit jeglichen auch nur ansatzweise kontroversen Content aus WoW rausgepatcht, irgendwie von Spit-Makro. Ich hab letztens gesehen, ich weiß gar nicht, ob das wirklich drin ist, dass wenn dich jemand, also /Kiss macht, wirst du gefragt, per Dialogfenster, ob es okay ist, dass der den Kuss zuwirft. Habe ich ein Video gesehen. Das
ist halt schon. Sicher, dass das keine Parodie war?
Nee, das war keine Parodie. Es wurde bei uns im Discord-Channel verlinkt vom Test-Server. Das sah sehr authentisch aus, dass du, wenn du Kiss-Dings machst, dass du dann ein Dialogfeld kriegst, User so und so möchte dir einen Kuss zuwerfen, ist okay für dich. Aber das, keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob es das ins Spiel geschafft hat, ich habe da nicht recherchiert, aber es war so okay.
Vielleicht mal kurz über WoW Classic reden. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass WoW jetzt neue Classic-Server, also von normalen WoW Vanilla Classic, wiederbringen will. Und zwar sollen die dann so eine Art, wie eine Art Season sein. und nur ein Jahr über alle Phasen anstatt zwei Jahre und PvP ist sofort aktiviert und so weiter. Und ich glaube, das ist schon ziemlich desperate langsam, was sie da versuchen, wie sie irgendwie ihre Abonnenten halten wollen. Also ich kann mir wirklich schwer vorstellen, dass das jetzt den übergrößten Erfolg nochmal haben wird. Ich bin ja so selbst ein Vanilla-Classic-Freund gewesen, also ein WoW-Classic-Freund jetzt von Vanilla. Gott, das muss man jetzt immer so sagen, sonst könnte man ja auch bei einer Crusade-Classic meinen, meine Güte. Aber dass ich das jetzt nochmal mache, und zwar jedes Jahr, hört sich doch ein bisschen weird an.
Ja, mach doch mal.
Nee. Okay. Aber die Idee ist ja gar nicht schlecht, aber ich denke, sie müssten halt, weißt du, sie sollten halt, wenn sie das machen, sollten sie es halt WoW Vanilla Classic Remake oder so nennen. Und dann sollten sie halt auch wirklich, sollten sie Sachen ändern. Dann wäre ich interessiert eventuell, ne? Der gleiche Content, aber die Bosse sollen auch schwerer werden in diesem neuen, ich weiß nicht, wie sie es nennen, Season-Format. Aber sie passen zum Beispiel nicht die Klassen an. Und einige Klassen waren ja einfach Mumpitz. Also, die waren ja einfach schlecht im Vergleich zu anderen. Und das ist dann schon ein bisschen, weißt du, dann wäre es interessant, denke ich. Aber so, ich weiß nicht, wen das ansprechen soll. Bin verwirrt.
Okay. Ja, und was gibt's Neues bei euch? Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen irgendwie. Albion Harvest, läuft das noch? Irgendwie, ich glaube, ihr habt einen Add-on gemacht. Ja. Was gibt's so noch? Gibt's neu? Habt ihr irgendwas Neues, Großes angekündigt? Hätte ich wahrscheinlich mitgekriegt. Wie ist der Stand bei euch?
Genau, ne, wir haben ein Add-on gemacht, ein dickes. Und jetzt am 26.10. kommt ein Harvest für PS5 und Xbox One X raus, oder Series X.
Wow.
Ansonsten haben wir neue Projekte angefangen.
Über die du nicht reden darfst,
vermutlich. Nicht sagen können. Und das wird wahrscheinlich auch noch so 2 Jahre oder sowas dauern, bevor wir darüber reden können. Weil beides sind relativ große Projekte, also ich sag mal ähnliche Größe oder noch ein bisschen größer als Iron Harvest. Und das ist halt für uns jetzt echt schon eine Hausnummer so, weil wir jetzt zum ersten Mal dann wirklich 2 so richtig große Sachen parallel machen.
AAA-Titel halt, macht ihr.
Ja, AAA vielleicht noch nicht, aber ich sag mal so die Richtung auf jeden Fall. Und das ist natürlich spannend für uns einfach so, weil das jetzt einfach nochmal ja komplett was anderes ist. Und wir sind umgezogen, mussten uns irgendwann mal hier im neuen Büro besuchen. Wir sind in der Obernstraße, hier vom Marktplatz und schickes neues Büro und da sind wir März 2020 eingezogen, also genau als Corona losging.
Super.
Seitdem dann.
Aber geil, ich muss doch vorbeikommen, ey, ihr dürft ja noch nicht mal eure Mitarbeiter ins Büro. Wie soll ich denn da mit meinem Kameramann rein? Das geht ja nicht. Obwohl, ja, aber wenn irgendwann machen wir das auf jeden Fall wieder. Ich bin mal gern bei euch, ist mal schön. Und arbeitet Karl Drogo noch bei euch, ja, ne?
Karl Drogo? Ja.
Musstest du kurz nachdenken, ja. Ja, ich, keine Ahnung, ich find's gut, dass ihr endlich mein Online-Multiplayer Fußballmanager macht. Das war ja auch wirklich ein harter Kampf, ne? Haben wir das mit der Finanzierung endlich hingekriegt. Sehr, sehr gut. Ja. Ich habe mir diese Woche wieder einige Serien angeguckt. Mit Squid Game bin ich jetzt durch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gute Serie. Das Ende klingt ja auch nach einer zweiten Staffel. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir ja vorgestern den gibt's jetzt umsonst auf Disney Plus, den Black Widow Film angeguckt und der ist halt wirklich, wirklich durchschnittlich. Den kann man sich wirklich schenken, meiner Ansicht nach, weil klar, man erfährt so ein kleines bisschen was über den Hintergrund, aber also einer der schlechteren Marvel-Filme auf jeden Fall. Wie ich Clays kenne, hat den auch schon geguckt. Wie fandst du ihn?
Ja, selbst als großer Marvel-Fan muss ich sagen, dass das semi-überragend war. Also ich war auch nicht wirklich amazed davon. Ich hatte sogar einen der schlechtesten.
Ja, sage ich also, auch, finde ich auch.
Er war wirklich zäh. Ich hatte zwischendrin keine Lust mehr zu gucken. Also vor allem, ich weiß auch nicht, völlig von Drama. Die Drama-Aspekte sind ganz gut gelungen, finde ich. Aber dann diese übertriebene Action.
Also Anfang, habe ich gedacht, wow, das könnte echt was sein. Der Anfang fand ich echt schön. So mit der Kindheit habe ich gedacht, okay, das könnte was. Und dann haben sie
das. Das absolut fein, aber dann gehen sie so von Melancholie ein bisschen und von Drama und traurig und Co. Und das ist ganz gut gespielt und alles ist schön. Und dann gehen sie zu dieser übertriebenen Action, die du nicht bei einem Iron Man so hast. Ich meine, da explodiert ja alles irgendwann. Da fliegen sie durch die Luft und alles
ohne Mögliche. Grund auch.
Es passt überhaupt nicht zu Black Widow auch irgendwie, ne? Also es ist so, sie müssen irgendwie, weil Black Widow ja nicht so ein eigentlicher Superheld ist, hat ja keine Fähigkeiten, außer dass sie ein Auftragsmörder ist irgendwie. Und dann wollen sie halt dieses Superhelden-Theme da irgendwie reinbringen und dann muss halt irgendwie alles bombastisch groß werden und es wirkt so gespielt und unsinnig in sich, ne? Warum, also ich meine, du hast die Story jetzt gehört, ich will nicht spoilern, aber warum sollte das so sein am Ende? Also warum sollte da so dieses Luftding sein? Ich verstehe das alles
ja,
nicht.
Ja, es ist total scheiße. Also es ist auch unwürdig, weil es ist ja vermutlich der letzte Auftritt von Black Widow irgendwie als Scarlett Johansson. Danach gab es ja auch, irgendwie hat sie ja auch Disney verklagt, irgendwie wegen ja zu wenig Kinos, ja, dann was auch immer. Und das ist halt schon ein unwürdiges Ende. Ich meine, sie ist ja nun auch, also in Endgame ist sie ja nun auch, kann man das sagen? Ja, darf man mittlerweile, oder ist jetzt Jahre her. Ist der Charakter ja auch gestorben, von daher
Ja, und das ist halt ein würdiges Ende gewesen, aber ja, das,
aber das da jetzt nochmal nachzuschieben.
Machen, also, ich weiß nicht, ich fand Teile gut und unterhaltsam, aber ganz ehrlich, also eine 0815, Anführungszeichen 0815 Disney Plus Serie habe ich deutlich lieber geguckt, und zwar jeder einzelne der drei.
Definitiv, sogar What If, also What If hat ein mega Staffelfinale, ja, also das ist wirklich, aber das ist halt das, was du auch immer sagst und was man Marvel auch mal wieder wirklich auf die Schulter klopfen muss, alles, was sie tun, ist durchdacht. Alles, was sie tun, bringt einen Teil zum großen Ganzen. Also was What If macht, ist halt einfach großartig. Anfangs denkst du so, okay, das ist halt so ein bisschen wie, was weiß ich, wie, mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber wie so eine Serie, die halt sich lustige Sachen ausdenkt und so episodenartig und jede in sich geschlossen. Und am Ende, auf einmal, kommt das alles zusammen und du denkst so, wow, okay, krass. Das führt ja zu was, und dann macht's noch irgendwie was für die ganze Marvel-Entwicklung hin Richtung Multiverse und so. Also
aber genau, Chapeau. Das stört mich an Black Widow vielleicht am meisten, weil ich kann ja immer gut damit leben, wenn die Sachen auch nicht so gut sind zwischendrin, wenn sie zu irgendwas führen. Aber dieser Black Widow-Film führt halt absolut zu gar nichts mehr, weil Black Widow selbst nicht mehr auftreten wird. Das heißt, es ist nur maximal eine Retrospektive. Ach, warte doch mal, komische Wörter. Und das bringt absolut nichts der Story. Selbst der eigentlichen Story, selbst wenn es vorher gekommen wäre, würde der Story absolut nichts bringen, außer minimales Background-Wissen über Black Widow. Das ist völlig wertlos. Das weißt du ja alles schon. Ne? Das ist jetzt nichts Großes Neues. Das ist ein bisschen detaillierter, aber wen juckt's? Und dieser Film, der bringt dem gesamten Marvel-Universe gar nichts. Also absolut nichts. Das ist ein kompletter Fremdkörper in dem Universe, weil alle anderen Filme bisher, ich glaube wirklich alle, wenn mich nicht alles täuscht, bringen eigentlich entweder Charaktere weiter für die Zukunft, weil die noch da sind. Black Widow ist das nicht der Fall. Oder sie decken halt irgendwelche anderen Sachen auf, die wichtig sind, aber nichts. Und Black Widow ist einfach ein 0815 Action-Movie, der nichts zu tun hat und aus meiner Sicht ein völliger Fremdkörper im MCU. Und man muss wissen, der war halt auch früher geplant. Ich meine, wenn der vor Endgame und Infinity War kommt, ist er vielleicht noch ein bisschen besser erträglich. Ja. Aber ja, ein bisschen, weil dann hast du noch eine tiefere Bindung zu Black Widow eventuell. Könntest du argumentieren, wenn der Film ein bisschen besser wäre, was er nicht ist. Aber naja, es wäre auf jeden Fall timingtechnisch noch ein bisschen besser. Aber das dann nachzuschieben, ist schon sehr fragwürdig. Da hatten sie, glaube ich, gerade eine Pause. Und das erste Mal, dass ich bei dem gesamten MCU Kritik an Marvel äußere. Wow. Selbst bei Marvel.
Meint ihr nicht, dass die
Nee. Selbst bei Captain Marvel hatte ich nicht so viele Kritik. Selbst den fand ich nicht so schlimm, weil der was bringt immerhin.
Aber meint ihr nicht, dass ihre Schwester irgendwie jetzt die neue Black Widow oder sowas wird für die nächste Runde?
Kann sein, ja.
Also für mich war es so ein bisschen, okay, es war zwar der Abschied von Scarlett Johansson, aber für mich sah es so ein bisschen aus, als ob halt die Black Widow Schwester jetzt quasi positioniert wird, um neu in die Avengers ranzukommen.
Kannst du absolut recht haben, macht wahrscheinlich auch Sinn, aber das macht den Film nicht besser.
dann hätten sie halt wenigstens
ein bisschen Inhalt. Ja, aber dann hätten sie zumindest ein bisschen mehr Sinn, also wenn man ein paar Jahre zurückguckt.
Ja, das ist man auch von Marvel gar nicht gewohnt, ne, weil, also manche Filme kannst du halt skippen, aber irgendwie führt es halt doch alles zusammen irgendwie, und das ist das erste Mal, aber wer, was du sagst, ist wahrscheinlich wirklich so, ja.
Wenn die irgendwann kommt, die Schwester ist dann die neue Black Widow und wird ein Avenger, dann macht der Film zumindest ein bisschen mehr Sinn. Dann kann ich ihn in die gleiche Reihe stecken wie Captain America 2. Der war auch nicht so sonderlich geil, aber die waren wenigstens inhaltlich so ansatzweise relevant als Charakterentwicklung und Co. Und dann kann ich halt damit leben, weil das sage ich halt die ganze Zeit beim MCU. Es ist halt okay. Es darf einfach, ich meine, das ist wie eine Serie. Serien haben immer Füllerfolgen. Es darf sogar Füllerfilme geben beim MCU, und die gab es auch immer, die nicht ganz so hochwertig, die doch hochwertig schon, aber die nicht ganz so relevant und gut sind in sich, eigenständig, aber die dann halt später bei Endgame oder so Früchte tragen. Naja, aber bisher ist es kompletter Mumpitz.
Ich habe auch die ersten beiden Folgen LOL gesehen letzte Woche.
Ich habe die ersten vier gesehen.
Die neuen beiden habe ich noch nicht gesehen. Und also mir fehlt Teddy. Das ist ja wirklich Hass oder Liebe. Du fandst ihn scheiße. Ich bin ein Riesenfan, weil ich einfach seine Improvisation so geil finde. Ich finde das Format auch gut. Ich habe eine große Schwäche für, wie heißt die Rothaarige? Ich finde die Ich finde die hot as fuck, wenn man das mal so sagen darf. Ich hoffe, da ist jetzt niemand irgendwie
damit findet, der Steve gecancelt.
Ja, genau, genau, weil ich sage, dass ich die hot finde. Ansonsten finde ich diese, wie heißt dieses Format auf Pro7, die immer Heidi Klum imitiert hat. Switch. Ja, ja, ach nee, so, diese, ja, die finde ich drüber, die finde ich unlustig, die finde ich ganz furchtbar in dem Format. Ansonsten finde ich nach wie vor, ich bin halt ein Riesenfan, kann man nicht sagen, aber ich mag Kurt Krömer echt gern, auch wenn er meinen Namen gestohlen hat und eigentlich gar nicht so heißt. Aber ich finde ihn einfach fehlplatziert in diesem Format. Er kommt in diesem Format nicht gut rüber, weil seine Stärke ist es halt nicht irgendwie spontan und schnell lustig zu sein, sondern so einen speziellen Humor irgendwie. Er ist sehr, sehr gut in seinen Formaten, in Interviewformaten und irgendwie, ja, ich habe eine Waschbärallergie und so. Also ich finde ihn, ich finde ein guter Typ, aber genauso wie Klaas oder wie der Podcast-Typ da hier aus dem, wie heißt der, Tommy Schmidt, passen nicht in das Format rein. Aber ja, aber es war trotzdem gut. Es ist wirklich ein gutes Format und allein schon.
Ist richtig gar schlecht. Scheiße. Nur so nebenbei. Okay. Die vierte ist das Schlechteste, was ich je gesehen habe. Die ist so unwitzig. Ich muss nicht mal schmunzeln. Aber ja, meine Güte, ist jetzt auch nichts,
wo
ich.
Also wie heißt der Max Germann. Ja, der ist halt fantastisch. Der war halt schon im ersten Teil fantastisch. Als der seine Jocher-Imitation gemacht hat, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Also unfassbar. Ich find's auch mal geil, wenn der Leute nachmacht, wie er wirklich jedes scheiß Detail übernimmt. Der Typ ist ein Markus Lanz, ne?
Also ein Markus Lanz ist 1:1 Markus Lanz. Das ist unfassbar. Der Typ ist halt wirklich ein.
Ja, der ist ein Gott. Irgendwie, der hätte auch das erste Ding eigentlich gewinnen müssen irgendwie. Er hat's nur nicht gewonnen, weil, wie ist der Typ, der das erste gewonnen hat, Streter. Der kann halt nicht lachen, glaube ich. Das ist, glaube ich, in seiner Genetik nicht vorgesehen. Das ist aber der gewonnen, aber eigentlich hätte es eigentlich er verdient gehabt. Er war neben Teddy für mich der Showstopper im ersten Dings. Und es ist gut, dass der wieder dabei ist.
Ja, klar. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, wer am witzigsten ist, sondern
ja, stimmt schon, stimmt schon. Von daher. Aber gut, ich will ja entertained werden, weißt du, und, ja.
Ja, ach, wie gesagt, keine Ahnung. Ist halt einfach eine schöne Serie für
den. Es ist ein gutes Ding. Irgendwie, es funktioniert auch, glaube ich, in allen. Es gibt ja auch irgendwie, ich habe auf Amazon gesehen, dass es eine australische Variante gibt und so. Es funktioniert einfach. Ja, es ist einfach geil. Und man kann es gut gucken und ist ja kurzweilig und ist auch schnell vorbei wieder.
Wie fandest du Squid Game jetzt eigentlich?
Gut. Also,
ich hab Squid Game komplett durchgeguckt nach deiner Empfehlung. Auch. Also, ich wollte es eh gucken, aber.
Ja?
Ja, ich fand's auch gut. Ich fand's nicht so overhyped wie viele. Ich fand eine Folge halt outstanding. Also ich fand die Murmelfolge absolut outstanding. Das ist eine der besten Sachen, die ich je gesehen habe. Ich fand die so gut umgesetzt.
Ja, ja. Weil es auch eine böse Falle ist, weil es auch so ungerecht ist, ne, zu sagen.
Alles daran ist überragend. Das ist so viel. Das ist so viel philosophischer Hintergrund. Das ist so gut. Also das ist auch einfach gut gemacht, ne? Diese ganze Folge mit den drei Paaren. Das ist einfach so on point.
Ja, ja. Aber was ich letzte Woche gesagt habe. Ne? Man denkt halt, ja, es ist Hunger Games, aber es ist viel mehr diese Serie. Es geht halt fast schon um ethische Fragen. Ne? Wie weit bist du bereit, irgendwie zu gehen? Um A, dann eigenes Leben zu retten oder Geld zu gewinnen und dadurch den Tod von anderen Menschen in Kauf zu nehmen. Also es ist wirklich wirklich fantastisch.
Das
bei den
Hunger Games auch, das ist immer die gleiche. Also es ist auch kein neues Format im eigentlichen Sinne.
Ja, aber da spielt es noch eine größere Rolle, weil sie da ja rauskommen, weißt du? Sie könnten ja sagen, wie in der ersten Folge auch, sie könnten ja sagen, irgendwie, wir wollen alle nach Hause. Das kannst du bei Hunger Games nicht. Das heißt, sie kommen ja auch alle freiwillig zurück. So, und das ist halt der Faktor, der das Ganze noch gewichtiger und interessanter macht als zum Beispiel bei Hunger Games.
Nee, ist absolut fein. Und ich finde, wie gesagt, die ganze Serie auch okay. Es ist halt dieses typische koreanische und asiatische Overacting ab und an, was ein bisschen geht so ist. Und einige Sachen finde ich einfach, ich finde die gesamte Hintergrundgeschichte sehr, sehr banal und plump.
Ja, kann man schon.
Aber generell ist die Serie einfach gut. Also aus meiner Sicht ist sie überdurchschnittlich gut. Und dann kommt die Murmelfolge ist aus meiner Sicht so eine 10+, also was man ganz selten sieht aus meiner Sicht, weil das wirklich, wirklich richtig gut ist. Und einige Sachen sind natürlich sehr kreativ und das ganze Setting ist halt lustig, weil es dauernd so einen Kontrast bringt, ne? Von absurder Brutalität zu diesem lustigen Treppenhaus, wo sie dauernd durchlaufen, was so alles auf Kinder gemacht ist und die ganzen Kinderspiele und Co. Das ist halt ein schöner Kontrast einfach, ist eine gute Idee. Aber die Murmelfolge fand ich wirklich outstanding. Also dafür lohnt sich das Ganze zu gucken und der Rest ist halt immer noch gut.
Ich bin auch bei dir, dass es ein bisschen overhyped ist. Das ist so typisch Internet, ne? Irgendwie, das ist das Beste, was es jemals gab. Ist es halt nicht. Es ist eine sehr, sehr gute Serie und es ist Geheimtipp, kannst du schon gar nicht mehr sagen. Aber ja, also ich kann es jedem nur raten, mal reinzuschauen. Ich bin gespannt, ob es eine zweite Staffel gibt. Es gibt auch da so ein, zwei Sachen, wo ich gesagt habe. Also wir spoilern jetzt mal eine Sekunde, ihr Lieben. Wenn ihr es noch sehen wollt, bitte schub mal eben 5 bis 10 Minuten vor. Ab jetzt. Ich finde es, also klar, er ist, also am Ende verliert er die Freunde. Ich finde es ein bisschen überdramatisch, dass er quasi jedes Mal so leidet, wenn irgendjemand aus diesem Ding stirbt irgendwie. Und auch das Ende, also klar, es ist geil. Ich habe mir das schon gedacht, als man nicht sah, dass der Opa bei der Mummelfolge irgendwie weggeballert wird, habe ich mir schon gedacht, dass der da irgendwie mit drin steckt. Aber das Ende irgendwie, dass er jetzt irgendwie
das Geld. All in Spoiler hier. Die haben Radiohörer im Auto.
Ja. Ich hab's gesagt. Ich habe eine Spoilerwarnung gegeben. Also ich finde das Ende so ein bisschen so, ja, ich gebe das Geld jetzt nicht aus und ich leide jetzt jahrelang und habe irgendwie jeglichen Spaß verloren. Finde ich ein bisschen komisch, aber auf der anderen Seite den Cliffhanger am Ende so von wegen dieses mit dem Flugzeug finde ich richtig gut. Und ich bin gespannt, ob sie die zweite Staffel machen, aber aufgrund dieses wahnsinnigen Erfolges werden sie es, glaube ich, oder?
Ja, aber das sollte keine zweite haben einfach. Das ist aus meiner Sicht nicht gut abgeschlossen. Das
Gefahr,
wird einfach schlecht. Die zweite Staffel wird einfach schlecht, 1000%. Man muss ja wissen, die Hintergrundgeschichte hat mich ein bisschen informiert, dass der es geschrieben hat, der hat ja 10 Jahre in ein Studio gesucht, das das umsetzt und keiner wollte es haben. Und der hat halt eine geschrieben. Also, soweit ich weiß. Und das ist halt die. Und ich meine, jetzt muss er was Neues sich ausdenken und das wird halt auch nur dumm ausgedacht sein, weil die Idee in sich ist, das ist ähnlich wie Queen's Gambit. Das ist eine gute Miniserie in sich, ne? 9 Folgen. Das ist gut, das passt alles, es hat ein gutes Tempo, die Serie. Und jetzt ist sie eigentlich auch zu Ende. Das musst du eigentlich nicht weitermachen.
Aber ja, das Problem ist, viele haben diesen Punkt auch und haben sich dann dafür entschieden, weiterzumachen. Siehe zum Beispiel 10 Reasons Why. Und haben es dann verkackt. Und haben auch damit ihre in Anführungsstrichen Legacy kaputt gemacht, weil sie halt irgendwie Dollarzeichen im Augen haben und dann noch 3 Staffeln sich aus dem Arsch gepresst haben und die dann alle wirklich scheiße waren. Also da kannst du eigentlich nur verlieren. Von daher, aber halt gut, es ist ein Cliffhanger und sie haben sich offen gelassen, ne? Also das kann schon sein. Ein
künstlicher Cliffhanger, der ist künstlich erstellt, um ein Cliffhanger zu sein. Also ist ja nicht natürlich aus der Story geboren, dieser Cliffhanger am Ende.
Ja, gut, es sieht so aus, so von wegen hier,
Also ich schreibe dir das in 5 Minuten um und hab ein Ende. Ne, also ich persönlich kann das einfach machen. Ich schreibe dir das einfach kurz um.
Weil du einfach so ein geiler Autor bist, ne?
Nee, überhaupt nicht, weil es einfach der logischere Weg wäre. Ne? Er ist ein bisschen traurig und danach ist alles gut. Und dann ist fertig. Ja. Du brauchst das andere ist einfach künstlich gemacht, damit du einen Cliffhanger hast, damit du theoretisch die zweite Staffel machen kannst. Weil ansonsten wäre es
fertig. Man könnte einfach in dem Moment, wo er ist es die Schwester oder der Bruder, wo er den da, also von dieser. Genau,
da cuttest du.
Ja, genau, da cuttest du. Das ist ein geiles Happy End eigentlich, ja.
Ja, er bringt ihn nicht zur Oma, sondern nimmt ihn selbst mit und fertig.
Genau.
Und dann hast du ein typisches Ende und dann ist die Serie in sich geschlossen, fertig. Ja. Aber das wollten sie nicht.
Sie lassen es sich offen, ne? Weil sie sagen, mal gucken, wie es ankommt, wir machen vielleicht eine zweite Staffel. Ich glaube, das ist es wirklich in der Tat, ja. Mal gucken. Jan
hat nicht gesehen, glaube ich.
Jan, hast du es gesehen? Keine Zeit. Bist du eingeschlafen?
Nee, noch nicht. Aber ich hab's auf der Liste. Jetzt bin ich gespoilert worden, aber ich werde es trotzdem kommen.
Ist auch nicht, war kein wichtiger Spoiler. Die Serie an sich lebt nicht von wirklicher Spannung, finde ich. Also nicht von so einer Spannung, dass das Ende irgendwie was sein muss, sondern die lebt in sich, in jeder eigenen Folge und da lebt sie ganz gut.
Ich habe letztes Wochenende Dune gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr den schon gesehen habt.
Aber ja, ich im Kino.
Da bist du Steve-Fan hier.
Ja, da bin ich, also keine Ahnung, für mich ist das der beste Film der letzten 10 Jahre. Also ich habe das so derbe abgefeiert. Ich bin so traurig, dass es noch nicht sicher ist, ob es einen zweiten Teil gibt und wollte, dass sie erstmal warten wollen, wie der Film ankommt. Weil, also ich kam aus dem Kino raus und hab gesagt, boah, bitte, ey, macht so wie. Ich wusste das nicht. Ich hab gedacht, das läuft so wie bei Herr der Ringe, dass es quasi jedes Weihnachten oder jedes Jahr einen Teil gibt. Und freute mich und recherchierte und sah dann irgendwie, ja, also ich bin, für mich ist das ein unglaublich guter Film. Also auch das, ich meine, das Original ist ja schon ein Kultfilm aus den 80ern, aber der ist absolut outstanding. Von der Bildgewalt her, vom Cast her, von der schauspielerischen Leistung, Special Effects, Handlung, ist also für mich der Film der letzten Jahre.
Ja, nee, finde ich auch. Also extrem gut und alle auf jeden Fall reingehen, dass er erfolgreich genug ist. Ja. Weil ich meine, der braucht nun echt einen nächsten Teil, weil der hört nun wirklich mittendrin auf. Das ist ja die Hälfte des Horror. Ersten Buches.
Ja, Horror. Ich bin jetzt schon wieder so weit, dass ich irgendwie, ich habe keine Zeit dafür, aber dass ich mir die Hörbücher versuche über Audible oder wie diese Anbieter heißen, mir die anzuhören, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Das ist, ja. Also mir, ich war mit einer Kollegin von mir drin und dem Mann und der hat die Bücher gelesen und ich habe gesagt, bitte keine Spoiler zu dem Zeitpunkt, aber da gibt's ja so viel Inhalt noch, da kannst du wahrscheinlich 10 Filme machen, theoretisch.
Ja. Ne? Nee, wirklich, also ich meine, das sind, ich glaub, 4 Bücher und wie gesagt, das ist die erste Hälfte des ersten Buches, also da gibt's noch eine Menge, was wir machen können.
Aber ich meine, ganz ehrlich, das ist wieder so ein Film, wo man sagt, irgendwie, Leute, schaut mal, so macht man das, ne? Warum kriegen das andere nicht so hin? Wenn es schon ein Remake gibt, das irgendwie, ja, also wenn man schon so einen Kultfilm anfasst, das so auf so einem Niveau zu machen, also ist wahrscheinlich schwer.
Und vor allem auch echt ein Film, den du im Kino sehen musst. Ne? Weil es ist halt wirklich einfach von der die Bildgewalt und einfach so dieses ganze Experience, das kannst du halt einfach nicht zu Hause haben. Das musst du im Kino angucken. Also,
und es ist jetzt nicht irgendwie, also inhaltlich von der Handlung her ist es jetzt nicht das Geilste, was man jemals gehört hat, aber es wird einfach so gut erzählt und so episch. So, es ist ja im Prinzip nichts anderes als irgendwie der Auserwählte, das typische der Auserwählte Storyline so, ne? Aber es ist so fantastisch. Also, ich hab's ja auch schon hier in dem Podcast mehrfach gesagt, Leute. Und mir wurde auch auf meinem Blog da widersprochen, ja, kann man ja auch zu Hause gucken. Ich habe ja eine große Kinoanlage, da wurde sich in den Comments gestritten, ab wann man sich das lohnt, zu Hause zu gucken und wie groß die Leinwand oder der Fernseher sein müsste, damit es auch nur ansatzweise so ist wie im Kino. Also, keine Ahnung, geht einfach ins Kino, ihr Lieben. Was mich erstaunt hat, habe ich, glaube ich, auch im letzten Podcast erzählt, das Kino war halt komplett leer. Weiß ich auch nicht. Norderstedt hat ein größeres Kino hier bei mir um die Ecke, da brauche ich nicht so weit fahren. Und da sitzt so gut, das ist groß. Und wir waren in der 16-Uhr-Vorstellung, irgendwie, weil zeitlich nicht anders ging. Wir waren 5 bis 10 Leute im Kino. Ja gut, 10 waren es schon. Also sagen wir 10 bis 15 im Kino. Und wir kamen, haben gesagt, okay, jetzt Nachmittagsveranstaltung, dann ist vielleicht irgendwie die Abend mehr los. Wir gingen aus dem Kino und es stand eine Person, die auf den Einlass gewartet hat. Also scheinbar sind Kinos, geht keiner mehr ins Kino aktuell. Warum, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Meine Erfahrung.
Ja? Okay. In Bremen ging es eigentlich. Wir waren vor 4 Wochen in Black Widow und da war nicht viel los. Und dann letzte Woche in Dune und da war es tatsächlich, ich sag mal, so voll, wie es sein konnte, wegen Corona-Gedöns.
Okay. Also das war vielleicht, Mann, das ist ein bisschen am Arsch der Welt ist hier. Ja.
Ich habe jetzt diesmal auf meine überhaupt Liste. Nicht gefragt, an was sie gerade arbeiten, oder?
Doch, habe ich.
Ich habe nicht mitbekommen. Aber
dürfen sie nicht sagen. Dürfen sie nicht sagen, weil sie haben 2 große Projekte, aber beide noch nicht spruchreif, leider. Ich gehe davon fest voraus, dass eins meine Idee sein wird, dass es endlich mal einen gescheiten Online-Multiplayer-Fußballmanager geben wird. Und ja.
Natürlich ist das eins davon, das ist ja klar.
Das muss es sein, weil ich warte schon so lange darauf.
Auf jeden Fall.
Ja. Haben wir noch irgendwas Spannendes? Politisch hat es nicht viel verändert. Irgendwie sieht jetzt alles sehr nach Ampel aus. Laschet hat endlich mal gesagt, er würde einem Neuaufbau nicht im Wege stehen.
Da reden wir nicht mehr drüber. Der macht mich verrückt. Ich habe ihn schon wieder reden hören. Ich hasse diesen Menschen.
Geh einfach. Ist gut.
Nicht mehr.
Digga, du hast verloren. Es ist vorbei. Geh einfach. Geh.
Ohne Scheiß. Gott, geht dir einfach weg.
Geh.
Meinetwegen.
Aber das Schlimme ist ja, das Schlimme ist ja, die haben ja nichts. Wenn Laschet geht, dann kommt ja einer von den anderen Versagern. Ist ja, die sind ja alle irgendwie ausgebrannt. Der ausgebrannt trifft's nicht. Verbrannt.
Ich finde Höttgen nicht so schlimm. Oh. Ich mag Höttgen schon immer. Ich finde, der
also ist ein sympathischer Typ. Da wird jetzt Spahn oder Merz oder irgendeiner von denen, die wirklich auch verbrannt sind, die du auch nicht mehr sehen willst. Die haben nicht so ein Klingbeil oder irgendein Gesicht, das da übernehmen kann.
Übrigens, hast du gesehen, das, was ich gesagt habe, dass die sich so verjüngert haben, die SPD, die haben irgendwie über 50 Jusos im Bundestag jetzt. Das ist unfassbar. Ja,
ist geil. Macht einen guten Eindruck. Ich bin
genau
gespannt.
Genau das, was sie machen mussten.
Ja.
Das muss man einfach auch mal ein bisschen hochheben, dass sie jetzt, ich glaube, 48 oder so, 48 Jusos, wirklich, die noch bei den jungen Sozialen sind. Also, ich glaube, du musst unter 35 sein dafür, ne?
Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen Schiss, Das heißt,
jetzt gibt es ungefähr 50 Leute im Bundestag, die wissen, was ein Computer oder ein Internet ist.
Unfassbar, oder? Meine Hoffnung, ja.
Ja, aber das ist wirklich wichtig und das ist echt gut, dass die sich mal ein bisschen verjüngen da. Und wenn die SPD dann vorangeht, ich meine, die Grünen sind vergleichsweise jung und digitalisiert und die Lindner-Partei da auch.
Vor allem sind die alle nicht machtmüde, das darf man nicht sagen. Ne? Die sind, haben alle, also die SPD hat sich extrem verjüngt und erneuert, was Klingbeil irgendwie seit Jahren propagiert hat und auch einer der war, die das immer angestoßen haben. Ja. Und bei der FDP ist jetzt nicht so irgendwie, dass die besonders weiblich und jung wären, aber die sind halt alle nicht machtmüde. Die kommen da frisch an und ich bin sehr gespannt. Also aus zweierlei Hinsicht natürlich, was Bildung angeht irgendwie.
Digitalisierung
und
für dich vor allen Dingen.
Digitalisierung, Bildung, das sind so die Themen, die ich mir wünschen würde. Und ich glaube, dass da vor allem FDP und Grüne sehr große Aktien drin haben, dass sie da was
ändern sollen. Ja, die Jusos in der SPD halt auch. Und die haben jetzt halt Macht. Ne? Mit Kühnert haben sie Macht und mit Klingbeil auch.
Ich habe einen Schiss, dass es noch irgendwie nicht zustande kommt und Linda wieder seine Ego-Nummer da abzieht irgendwie. Es gibt ja auch, was man so hört, immer noch Bereiche, wo sie sich nicht einigen können. Ja, ist natürlich auch normal, weil es halt wirklich, weil es halt Yin und Yang sind, so ein bisschen, ne? Aber ja, Ampel. Und CDU soll sich dringend erneuern und Merz, Spahn, Röttgen, all die alten Säcke weg und junge, neue, hungrige Leute ran.
Ja, aber die haben
anders kommen die auch nicht wieder.
Hast du den Amthor da an der Macht?
Ja.
Ach so, was du dir wünschst, Steve.
Der ist ja schon so lange dabei jetzt, den kannst du, der ist auch verbrannt irgendwie mit dem ganzen Scheiß.
Der ist 27 oder so.
Ist mir scheißegal, den will auch niemand mehr sehen. Da müsst, die müssen im Prinzip muss für die CDU, die SPD und ihr Erneuerungsprozess muss das Vorbild sein. Sonst wählt ja auch keiner mehr, weil die alten Stammwähler sterben ja nach und nach weg. Die kriegen auf lange Sicht jetzt echt ein Problem, wenn die irgendwie wieder mit dem März ankommen wollen da.
Alter, Amthor ist 29. Nee, er ist 28 aktuell noch.
Ja, so jung und schon irgendwie ein Skandal, ein Fettnäpfchen nach dem anderen. Ach, der hat seinen Wahlkreis auch verloren, den will keiner mehr sehen, Digga.
Sie haben natürlich noch deinen geliebten Ziemiak. Der ist auch noch relativ jung, der kommt ja aus.
Ja, ja, aber der ist auch die größte Fehlbesetzung, die je hatten. Irgendwie den Typen, also, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? In der Talkshow mit Kevin Kühnert, das war ja die Wahlkampfstrategie der CDU irgendwann, weil sie gesagt hat, okay, scheiße, wir kriegen die SPD nicht mehr. Wir müssen jetzt einfach. Und in der Talkshow mit Kühnert hat ihn halt bestattet. Als er dann anfing mit so, ja, und Rot-Rot-Grün, das wollen die, und dann Kommunisten, und dann werden alles enteignet, und dann sind wir verloren, und das auch ernst gemeint, das war wirklich am Ende die Wahlkampfstrategie der Union, und Kühnert einfach sagt, ist ja herzallerliebst, was du sagst, aber es ist halt totaler Quatsch, als würde irgendwie Olaf Scholz jetzt mit einer roten Flagge durch den Bundestag laufen, das willst du doch hier keinem erzählen, oder? Und Ziemiak irgendwie so schnappte, in der Luft schnappte, wie so ein Fisch, also sorry,
Ich habe vergessen, dass ein Generalsekretär genau das tun muss, mehr oder weniger, was die Partei möchte. Ne? Also der ist halt das Sprachrohr nach außen.
Ja, stimmt schon. Und aber
er kriegt das halt vorgegeben, der darf schon frei reden.
Keine Ahnung, wenn Ziemiak, ist egal wann und wie, auf Twitter lese ich seine Scheiße auch mal irgendwie, wenn der den Mund aufmacht. Ich fand den schon immer total inkompetent auf der Position.
In seiner Rolle auch, ne? Also ich will den nicht in Schutz nehmen. Ich bin schon immer ein großer Kühnert-Fan, auch wenn viele ihn nicht mögen. Aber ich mag es halt einfach, dass er auf Twitter aktiv ist, dass er einer von uns ist in einer gewissen Hinsicht. Meinetwegen lässt er sich auch korrumpieren. Aber na, er ist zumindest, du kannst ihm wenigstens, ich meine, er twittert lustig und reagiert auf Sachen auf Twitter. Das mag ich schon. Der macht das selbst. Das reicht mir schon. Das macht ihn sympathischer als andere, die so extrem abgekoppelt von der.
Er ist auch rhetorisch einfach extrem stark. Ne? Wie gesagt, also ja, ich habe ihn in diversen Talkshows gesehen, wie er die Leute da wirklich verbal auseinandergenommen hat und nicht irgendwie mit dem üblichen Grölen, was man so aus Talkshows kennt, sondern einfach argumentativ komplett zerstört. Ich, keine Ahnung, die Leute ja enteignen und der scheiß Kommunist und jada, jada. Ich bin mal gespannt, ey. Das ist genau das, was ich in den letzten Wochen gesagt habe, irgendwie. Selbst wenn die das nicht gut machen, ist es immer noch besser als den Stillstand der letzten zwei Legislaturperioden. Lass doch mal neue, junge Leute das probieren. Schlechter als das, was es jetzt in den letzten 8 Jahren war, kann es nicht sein.
Sie jetzt ja auch.
So, genau, aber das ist ja der Punkt. Darum geht's mir irgendwie. Und ja, wenn sie Scheiße machen, dann können die ganzen Leute, die sagen, ja, nee, und die Welt geht unter, können ja dann in 4 Jahren wieder die Union wählen irgendwie. Aber jetzt lass doch mal neue Leute probieren. Schlimmer geht's nimmer.
Ich finde die AfD am witzigsten übrigens. Also die unterhalten mich mittlerweile wirklich sehr, sehr gut, wie die Weide sich in jede Talkshow reinsetzt und sagt, eigentlich haben wir dazu gewonnen. Man muss das Ergebnis nur bereinigen. Wir haben 3% verloren, aber das liegt halt daran, dass, keine Ahnung.
Das sind auch noch unsere Stimmen, die zählen auch noch. Die MPD-Stimmen nehmen wir auch noch, ja.
Der Meuthen wird jetzt bald gegangen. Der wird das gleiche Schicksal wie Lucke und Petri vorher ereilen. Weil
ja, der ist zu moderat, ist. Ne, geht nicht. Ne?
Ja, weil er halt normal reden kann. Ne, das Ding ist, wenn alle in der AfD so wären wie Meuthen, dann hätte man gar nicht so ein großes Problem damit. Dann sind es halt Rechte. Aber es sind halt keine kompletten Vollidioten. Ne? Die sind halt einfach im demokratischen Spektrum sehr weit rechts, wenn du mit Meuten agierst. Und dann hast du halt die anderen da und denkst dir, oh Gott, was sind das nur für Deppen?
Ja, das ist how it is.
Jetzt kriegen die auch noch so viel Geld für ihre Stiftung. Böhmermann hat da gerade wieder 24 Minuten seiner Sendung für gewidmet. Oh Gott, ey.
Jan, wie siehst du das denn politisch? Oder geht dir das am Arsch vorbei?
Nee, gar nicht. Aber ich meine, ich sehe es ähnlich wie ihr. Ich glaube, es ist dringend Zeit, dass die CDU mal eine Auszeit kriegt. Auch einfach nur, um sich zu erneuern oder einfach, um da ein paar Leute einfach loszuwerden. Weil wenn man sich anguckt, also gerade sowas wie Netzausbau oder überhaupt Online-Strategien oder irgendwelche, ich sag mal, alles, was so nicht mit dem... Ich glaube, das Ding ist, du kannst dir heute eine Tagesschau von vor 20 Jahren angucken. Und das sind dieselben Themen, über die gesprochen wird. Weißt du, das sind dieselben Dinge, da müssen wir mehr tun und da müssen wir mehr tun. Und wenn du jetzt dir den Wahlkampf angeguckt hast, dann hattest du manchmal das Gefühl, Also die reden darüber, was alles gemacht werden muss. Das ist, Alter, ihr seid seit 16 Jahren an der Macht. Ich hätte das längst machen können, hab's aber nicht getan. Also, weißt du? Und insofern für mich ist es auch einfach so ein Ding, die brauchen einfach dringend eine Auszeit. Da muss
so,
man
und genau in diesem Moment, entschuldige Jan, kommt der dicke Impact. Ja. Gerade Einmeldung auf T-Online. Kramp-Karrenbauer und Altmaier verzichten auf Bundestagsmandate. So, und genau das musst du tun. Die müssen einfach, die sind verbrannt. Die will keiner mehr sehen. Die haben einfach die Wahl verloren und das ist die richtige Entscheidung, zu sagen, okay, ich will jetzt hier einen Neuanfang oder eine Verjüngung oder was weiß ich was nicht im Wege stehen. Ja. Und das hätte Laschet direkt nach der Wahl machen müssen, wenn er Stil gehabt hätte. Entschuldige, Jan, du weiter, ich habe dich unterbrochen.
Nein, aber ich glaube, das ist halt genau der Punkt. Man muss jetzt, also wie gesagt, ob das mit neuen Leuten besser funktionieren wird oder so, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, es ist einfach nötig, dass neue Leute mal an die Macht kommen, irgendwie das Ganze mal versuchen, anders anzugehen. Weil wie gesagt, es ist einfach, mich erinnert das so ein bisschen an die letzten Jahre von Helmut Kohl, das war so ähnlich. Das war halt irgendwie, okay, nichts passiert, nichts geht voran. Und es ist einfach wichtig, dass zwischendurch mal irgendwie frische Luft reinkommt. Und ich sag mal jetzt für unsere Bereiche oder das, was uns vielleicht besonders interessiert, mit Bildung oder mit Digitalausbau und solche Geschichten, dafür brauchst du auch einfach Leute, die das benutzen oder die das kennen. Weißt du, du kannst halt einfach nicht irgendwelche 60-, 70-jährigen Leute da sitzen haben und denen sagen, hey, macht hier mal, kümmert euch mal um den Kram. Für die ist das halt einfach eine komplett Welt, mit der sie nichts zu tun haben, wo sie sich auch nichts drunter vorstellen können. Und da ist es einfach wichtig, einfach ja Leute sitzen zu haben, die wissen, was heutzutage los ist und nicht, was vor 40 Jahren los war.
So, ne? Ja. Und wenn er, wie gesagt, ein bisschen Anstand gehabt hätte, hätte er einfach sofort seine Niederlage eingestanden, hat den Wahlkampf verloren und zwar so hart, wie man ihn eigentlich als CDU nur verlieren kann. Das war ja undenkbar vorher, dass sie auf 24% droppen. Und dann hätte er einfach die Eier in der Hose gehabt und hätte gesagt, jupp, okay, jetzt genug des Schabernacks, um es mit den CDU-Worten zu sagen. Ich bin dann mal weg. Und das hätte man halt gemacht, als wenn man ein bisschen Rückgrat hat. Aber der hat ja immer noch kein Rückgrat. Der sagt ja in der letzten
Pressekonferenz. Er deutet es quasi nur an. Ne?
Er deutet es an. Was ist denn das? Kann er sich da hinsetzen und sagen, ich habe versagt, ich bin weg?
Er denkt halt, seine Chance ist jetzt irgendwie, dass die Ampel doch noch scheitert und dass er dann lucky irgendwie reinrutschen kann in eine Jamaika und dann doch Kanzler werden. Das ist so seine. Ja, und das mag er auch nicht so richtig. Er mag er nicht so richtig loslassen, obwohl er jetzt ja gesagt hat, irgendwie er würde auch einer Jamaika nicht im Wege stehen und da aber. Ja, das ist immer noch seine Hoffnung, sonst.
Einfach unerträglicher Politikertyp, den ich einfach nicht haben möchte mehr und der soll weg. Ne? Die Leute, ich finde, die sollten einfach Anstand haben. Ich kann, wie gesagt, mit vielem leben in der Politik. Die dürfen auch ein paar Notlügen machen und so weiter. Das ist normal und es war schon immer so. Aber dann sollen sie wenigstens, wenn sie dann wirklich klar verloren haben, nachdem sie so einen schlechten Wahlkampf hatten, dann sollen sie wenigstens, meine Güte, ich will die nicht mehr sehen.
Mein Verdacht ist so ein bisschen, dass wenn es bei der Ampel nicht schnell vorangeht mit den Verhandlungen, dass dann irgendwann Söder und Merz und was weiß ich was aus der Versenkung kommen und sich so ein bisschen als die Retter darstellen, ihn absäbeln und dann halt sagen, ja gut, aber jetzt hier mit uns jungen, neuen, tollen Leuten, wir machen jetzt die Jamaika, so weißt du, und das...
Aber das Gute ist, also, es geht ja extrem schnell voran. Also die sind ja wirklich im Eiltempo. Ja. Die sind jetzt ja schon in den richtigen
Verhandlungen.
Ja, und wenn es so weitergeht, ist das in 2-3 Wochen durch, wenn wir Glück haben.
Das ist eine Horrorvision, die du beschreibst, aber nicht ausgeschlossen. Also ich bin da total bei dir, das kann passieren. Söder positioniert sich ja auch jetzt so ein bisschen. Versucht ja auch immer wieder immer wieder irgendwie Laschet an reinzuwürgen, aber so, dass es keine Konsequenzen für ihn hat. Das ist immer ganz lustig.
Ja, das macht er selber schon den ganzen Wahlkampf.
Ja,
Diebster, weil er ihn hasst. Genau wie das ganze Deutschland eigentlich.
Das ist auch einfach nicht nachzuvollziehen, dass er nicht Kanzlerkandidat geworden ist. Also das war auch wieder so ein Ego-Trip der CDU, ja.
Ja, es ist wirklich schwer. Ich meine, ich kann Söder da schon verstehen. Ich meine, er hatte die Beliebtheitswerte auch in der Bevölkerung, egal was man von Söder hält.
Er wäre Kanzler geworden.
Er wäre definitiv Kanzler geworden und niemals hätte er sich von Scholz so unterbuttern lassen. Er ist halt ein besserer Redner. Das ist halt einfach so. Er ist sympathischer aus meiner Sicht, obwohl er nicht sympathisch ist eigentlich, aber ich kann mit ihm leben. Er ist wenigstens ein CSUler, aber er ist ein Unionler, so wie ich ihn mir vorstelle. Damit gehe ich nicht überein und der macht auch viel dumme Sachen und lobt seinen komischen Scheuer, wie auch immer man das immer noch tun kann. Aber meine Güte, das ist, weißt du, der wäre Kanzler geworden. Und da kann ich auch verstehen, dass er die ganze Zeit da reinpiesackt, weil er sich verarscht vorkommt. Wie konnten die diesen kleinen Clown da aufstellen statt ihm?
Ist auch nicht nachvollziehbar. So eine Ego-Nummer, ja. Nee. Ja, haben wir noch irgendwas Spezielles, wo ihr sagt, da müssen wir noch drüber reden?
Twitch League.
Bitte? Warum warst du nicht auf 1, Steve? Ich habe den Twitch-League geguckt und habe gesehen, du bist nicht auf 1 der Bestverdiener auf Twitch. Was
ist passiert? Ja, das stimmt. Das Geile ist, pass auf, es gab einen, der falsch berechnet wurde wohl. Das Geile ist, da war ich auf Platz 3966 und da explodierte dann mein Discord, weil da irgendwie drin stand, ich hätte in den letzten 2 Jahren 75.000 Euro auf Twitch verdient.
So reicht er, Steve, aber nicht erster geworden.
Zwei Jahre, wir reden ja nicht von irgendwie damals oder von der gesamten Zeit, irgendwie von 20 Jahren oder so, sondern von 2 Jahren, ja, ich mit meinen 200 Viewern und 200 Abonnenten. Und wir reden hier ja nicht irgendwie von irgendwelchen geheimen Zahlungen, die ich vielleicht erhalten habe, sondern reiner Twitch-Verdienst, das heißt Abos und Werbedings irgendwie. Und das ist natürlich ein Joke. Diese geleakte Liste und dieser Algorithmus hat das dann nochmal korrigiert. Es gab dann eine zweite Liste, da war ich dann halt schon nicht mehr drinne, gar nicht mehr. Und Platz 10.000 verdient immer noch 20.000 Euro im Jahr damit. So, ne? Also da habe ich schon gedacht, ja. Also ich hab mir die Liste angeguckt, habe gesagt, okay, Platz 10.000, 20.000 Euro, okay, bist du nicht mal ansatzweise dabei, hat sich erledigt. Und dann kam irgendwie dieses, ja, guck mal, du bist auf 3.900. Ich so, wie? Und ja, und aber du bist scheinbar auch irgendwo drin, ne? Oder warst du auch nur in dieser ersten falschen Liste?
Nee, ich bin in Top 3.000. Das sollte ich auch sein als Vollzeitstreamer, um Gottes Willen. Aber ich denke, dass der Leak, lustigerweise, der Leak ist halt ein Desaster. Ich weiß nicht, was Twitch da veranstaltet, wie so viele Daten auf einmal irgendwie von einer Person offenbar mitgenommen werden können. Das ist schon erschreckend. Und vor allem, das war ja Twitch Leak 1 hat das ja gekennzeichnet. Ich hoffe, dass der keinen Zugriff auf die Adressen und Co. hatte, weil die gibst du ja ein bei Amazon, ne, wegen Auszahlung und Co. Weil wenn der in der zweiten die Adressen von allen Streamern raushaut, dann ist Streamer Welt aber im Aufruhr, glaube ich. Das geht für viele nicht gut. Also für die Großen, ne? Für die Kleinen ist es wurscht, aber ich glaube nicht, dass jeder die Adresse haben möchte. Egal, ist trotzdem ein Desaster, ne? Also ich meine, dass der Quellcode gelinkt wird, interessiert uns irgendwie alles nicht, aber die gesamten Payment-Details, wie die großen Streamer sich jetzt damit rechtfertigen müssen, ist halt schon witzig. Ich frage mich, was die Leute erwartet hatten. Also es geht ja um die Leute wie XQC und Co., ne? Weil wenn du guckst, es sind ja wirklich nur die Top 1000, die wirklich sehr, sehr gut verdienen ungefähr. Mhm. Der Rest, ich meine, also auf Platz 5, 6, 7.000 kannst du keine Ahnung, dann kannst du auch putzen gehen irgendwo, da hast du einen deutlich besseren Verdienst. Also ernsthaft, ne? Das ist wirklich nicht viel und das musst du halt noch Sponsoring und Donations und Co. einrechnen, eventuell, klar, aber so richtig viel.
Also 20.000 in 2 Jahren denkt man erstmal so, wow, das ist ja viel Geld, aber wenn man es runterrechnet, ist das halt wirklich irgendwie, da kannst du auch bei Aldi an der Kasse irgendwie.
Ja, verdienst du viel mehr. Kannst ins Callcenter gehen und verdienst mehr. Also das ist nichts in sich, aber die Leute sind halt, die gucken sich halt die ersten 100 an und die machen natürlich ihre Millionen teilweise oder auch mehrere. Aber ist das wirklich so überraschend? Und warum, also nee, ist denn, warum ist nicht, sollte das überhaupt überraschend
ich
sein?
Ich meine, find's auch erbärmlich. Viel mehr. Die Kommentare bei mir auf dem Blog waren so irgendwie so, ja, ich habe erstmal alle meine Subs bei den Großen gecancelt, wo ich mich frage, ja Leute, wie naiv wart denn? Habt ihr gedacht, irgendwie, dass also Montana Black irgendwie am Hungertuch nagt und dass ihr deshalb irgendwie subben müsst? Keine Ahnung. Eben,
das ist ja völlig absurd. Also, dass die Top-Streamer, die wirklich zehntausende Viewer haben, das ist ja ganz normal, dass die so viel verdienen. Das wusste doch auch jeder.
Eigentlich
schon. Jeder, der ein Hirn hat zumindest. Das war doch jederzeit bewusst, dass das Millionäre sind. Allesamt. Also du guckst nicht so da Poppin an und denkst dir, ob der dieses Jahr seine Miete bezahlen konnte. Nee, du weißt, dass der Multimillionär ist und wenn der will, kauft er sich die Villa nebenan auch noch. Das ist überhaupt kein Problem, das weißt du. Also das ist einfach klar. Oder Pokimane zum Beispiel. Das ist doch bekannt, dass sie gesagt hat, sie stellt die Donation das aus, weil sie generell, es ist ja alles scheißegal, sie verdient mit Sponsorings das Zehnfache von Twitch nochmal obendrauf. Das kannst du draufrechnen. Ne? Also das ist klar. Aber der Hate, der dann gekommen ist gegen die Streamer, ist halt ziemlich absurd gewesen. Vor allem vergleich das mal mit anderen Sachen, wo Einzelpersonen sozusagen groß sind. Im Sport, ne? Also ich meine, oder in Filmen, ne? Eine Scarlett Johansson kriegt irgendwie 40 Millionen für ihren Black Widow-Film. Nur so nebenbei. Und die hat dafür wie viel Arbeit? Keine Ahnung. Ein Vierteljahr, wo sie ab und an mal ein paar Drehtage hat? Das ist ja wohl ein Witz. Und da beschwert sich kein Mensch drüber. Ich meine, das ist der Kapitalismus. Da müssen die Leute mit leben. Und wenn du es schaffst als Monte, mag ihn nicht, aber ist erfolgreich, hat seine Community. Und wenn der da 60, 70 oder auch mal über 100.000 Viewer mit seinem Angelcamp und Co. hat, was haben die Leute erwartet?
Knossi,
dass er da 1.000... Ach so, ja, Monte war auch mal zu Besuch.
Ja, genau.
Aber, aber Knossi hauptsächlich, Monte macht halt seine Gambling-Sachen und was auch immer er da tut und FIFA. Ja. Aber er hat halt dann halt, keine Ahnung, was haben die Leute erwartet? Also, dass sie davon überrascht sind.
Ich finde diesen Hate auch erbärmlich irgendwie, wie du schon sagst. Wenn man das mit anderen Bereichen vergleicht, die Streamer sind halt Stars. Das ist halt, Twitch ist halt das neue, keine Ahnung. Das sind halt Popstars, nur dass sie nicht singen. Ja. Das ist, und dann zu sagen, ja, irgendwie Sellout oder von mir kriegt ihr keinen Cent mehr und so weiter.
Ist ja auch legitim.
Also, wenn
du selbst wenig verdienst, warum? Aber das hättest du halt vorher auch nicht tun sollen. Das hätte dir nur bewusst sein müssen, ne? Also ich kann es ja verstehen, dass du sagst, hey, warum soll ich denn dem Multimillionär weiter meine $5 im Monat in den Arsch blasen?
Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Also ja. Das ist ja völlig okay, wenn das wirklich einer da in den Top 1000 ist oder so, ich was, dann gib dem nicht die Kohle, sondern gib halt irgendjemand anderen die Kohle, der nicht in den Top 1000 ist. Weil ich sag mal, dieses, ich meine, das ist wieder so eine klassische Neiddebatte natürlich irgendwie, aber ich sag mal, ich kann das verstehen, wenn irgendjemand sagt, weißt du, ich dachte, der braucht meine Kohle und keine Ahnung, und ich hab hier ein Abo bei dem, weil ich den unterstützen wollte, und jetzt sehe ich, der Typ hat es gar nicht gebraucht. Okay, dann hätte man vielleicht anders drüber nachdenken können, aber keine Ahnung, wenn es junge Leute sind, was weiß ich was, vielleicht war denen das nicht klar, und dann ist es ja auch in Ordnung. Aber wie du schon sagst, wenn jemand ernsthaft glaubt, dass jemand von den Top-Streamern in Deutschland oder international natürlich völlig zu schweigen, sozusagen deren 4,90 Euro braucht, um irgendwie über die Runden zu kommen, dann ist das halt, nein, natürlich nicht. Steckt dein Geld in jemand anderes, der es wirklich braucht.
Das ist halt völlig absurd, ne? Aber wie gesagt, ich denke eher, dass, wenn man drüber nachdenkt, der Leak eher was anderes gezeigt hat, weil das waren, also wenn du die Top 10.000 guckst, dann sind es nur die 0,1% der Content Creator auf Twitch. Das ist nicht so viel, das sind die Top 0,1% und selbst davon können ein absolut großer Teil davon alleine eigentlich nicht leben. Und da sind viele on the edge und Co. Also, und das sind schon die Top 0,1%.
Ich meine, gut, die werden noch andere Einnahmequellen natürlich haben durch das Sponsoring und so weiter und so fort. Aber gleichzeitig haben von den größeren ja auch die teilweise Teams dahinter stehen und so weiter, die bezahlt werden müssen. Die müssen auch noch Steuern zahlen und die müssen auch noch was weiß ich was. Also auch das ist natürlich wieder so ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, wenn man irgendwie sagt, okay, hier 200.000 Euro in 2 Jahren, oh, das sind ja, ne, keine Ahnung, 10.000 Euro pro Monat. Nee, es ist halt auch nicht.
Nicht ganz. Also es ist wirklich gesagt, also. Mich hat es wirklich überrascht, dass die Leute da überrascht waren. Ne? Also das ist ein XQC. Was soll er denn sonst verdienen? Er hat 100.000 Viewer den ganzen Tag über. Ich meine, was haben die Leute erwartet? Stell dir mal vor, du als Einzelperson würdest jeden Tag mehrere Stadien füllen. Ne? Das ist ja das Äquivalent dazu. Ja, die sind nur online, die haben keinen Eintritt gezahlt im eigentlichen Sinne. Aber du unterhältst die. Jeden Tag. Also mehrere Olympiastadien voll an verschiedenen Zuschauern. Weil wenn du 100.000 Viewer hast, dann hast du ja nicht 100.000 Zuschauer am Tag, sondern hast du am Ende des Tages 500.000 Zuschauer gehabt, ungefähr Unique Viewers. Ne? Sonst würde der Viewer-Account ja nicht halten. Und wenn du so eine große Präsenz hast, ist doch klar, dass du scheiße viel Geld verdienst. Also scheiße viel.
Auf der einen Seite regt sich die Gamer darüber auf, irgendwie wenn irgendwelche Frontal 21 und diese ganzen Boulevardmedien irgendwie die Sachen falsch darstellen und sich darüber aufregen irgendwie und das so ein bisschen verpönen, diese ganze Gaming-Bewegung. Auf der anderen Seite regen sie sich dann auf, irgendwie, dass diese Leute dann so viel Geld verdienen irgendwie. Also,
aber wie gesagt, das sind nicht so viele, ne?
Also, das passt. Ja, gut, aber die Reaktion von der Community war ja schon ein bisschen komisch, ne? Also so.
Ja, logisch. Und das ist halt das Absurdeste, weil du guckst halt wirklich von den ganzen Content-Creatern auf Twitch, guckst du dir halt. Ich meine, wer sind wirklich die Millionäre? Nicht mal die Top 1000, die Top 500 oder so. Das sind wirklich Millionäre wahrscheinlich. Und das sind aber die Top 500 auf der ganzen Welt. Das ist auch nicht Deutschland oder so, ne? Das sind 500 Streamer auf der ganzen Welt auf Twitch, die wirklich richtig, richtig viel Geld machen. Und der Rest, naja, die machen ihren Job und überleben.
Ist wie mit Scarlett Johansson oder mit Musikern oder so, ich was. Auf jeden, der halt so durch die Decke geht oder so geschafft hat und.
Es sind Tausende geschaffen.
Haben halt Tausende, die es auch versucht haben und nicht da sind, so, ne?
Genau, da gibt es halt den kleinen die Hochzeitsband gibt es halt auch. Die ist halt nicht Katy Perry geworden und die braucht halt ihre 100 Euro pro Auftritt. Das ist halt so. Und das ist bei Twitch nicht anders. Das ist überall. Das ist bei YouTube auch so, by the way, ne? Du guckst die großen YouTuber an und natürlich hast du dann die großen YouTuber, die Millionen scheffeln und vielleicht bald Milliarden in Form von Mr. Beast und Co. Würde mich nicht wundern. Aber dafür hast du halt auch Millionen Creator, die 10 Views pro Video kriegen. Und das ist doch eigentlich genau das bestätigt worden. Aber es ist trotzdem, also um den Leak generell nochmal festzuhalten, ist natürlich ein Desaster für Twitch. Also, wie kann sowas nur passieren? Ich verstehe das nicht. Ich meine, es kann doch nicht sein, dass ein normaler Mitarbeiter Zugriff auf all diese Daten hatte.
Ja, das vor ein paar Jahren war das mal, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Vlogbrothers auf YouTube. Ja. Die haben halt irgendwie, der eine hat halt irgendwie mehrere New York Times Number One Bestseller geschrieben und der andere hat paar Firmen aufgebaut und verkauft, unter anderem die VidCon und so ein Patreon Konkurrenz, der von Patreon gekauft wurde und so. Und das sind auch alle aus den Himmel gefallen, als die beiden dann halt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, irgendwie 5 Millionen oder 7 Millionen Dollar oder sowas gespendet haben für irgend so eine, was weiß ich was. Und ich meine, da denkst du auch, ja gut, aber die haben halt einen YouTube-Kanal, der ist erfolgreich, okay, aber gleichzeitig, weißt du, die haben New York Times Bestseller und die bauen Firmen auf und was weiß ich was. Und da steckt halt nochmal so viel mehr Geld dran drin, als in weißt du, YouTube-Views oder sowas. Weißt du, das ist für die halt eine Marketing-Kiste oder das ist halt für die eine Reichweiten-Kiste, so, weißt du, aber die machen ihr Geld halt nicht mit irgendwelchen Views auf YouTube, sondern die machen halt ihr Geld damit, dass ihre Millionen YouTube-Fans halt das Buch kaufen für $20, so, ne? Ja, klar. Und ich glaube, das ist halt manchmal, also wie gesagt, die meisten Leute, die halt auch richtig Kohle mit den neuen Medien oder mit Social Media machen, machen es halt eben auch nicht über die Spenden oder über die Views oder irgendwie sowas, sondern die machen, da gibt es schon cleverere Möglichkeiten, wenn du erstmal richtig erfolgreich bist, halt dein Geld zu machen, so, ne? Also insofern das, was da jetzt steht, das ist auch für die allermeisten Leute halt nicht deren Einkommen so, ne?
Ja, das ist ja die erste Regel. Ich meine, wo liegt das Geld? Immer in Marketing und da machst du das Geld, wenn du wirklich groß bist, ne? Da kannst du es halt scheffeln. Und wenn du einfach nur viele Zuschauer hast, egal auf was, oder viele Follower, das geht ja auch auf Instagram und Co., musst ja nicht mal Videos machen, dann wirst du Geld machen. Ich war mal damals, als ich meine Ausbildung geschmissen hatte und ins erste Callcenter gegangen ist. Ich weiß noch, da hatten wir so ein lustiges Intro. Ich war in einem Callcenter und die fragten, was denkt ihr, was ist am meisten wert? Und also, das war so für B2B irgendwelche Firmenpräsentationen. Ganz, ganz furchtbare Firma. Ich war einen halben Monat da und bin dann gegangen. Und die sagten, das ist was hängen geblieben. Das meiste Wert in unserer Gesellschaft ist einfach Aufmerksamkeit. Dafür zahlen die Leute am meisten. Das wirst du als Spielehersteller halt auch wissen. Es bringt halt nichts, dass du das beste Spiel machst, wenn keiner das kennt. Das ist ja wertlos. Ne? Erst dann kannst du Geld verdienen, wenn alle davon wissen.
Oder du siehst es auch bei Musikern. Die richtig Kohle gemacht haben, die allermeisten haben die Kohle auch nicht mit ihrer Musik gemacht, sondern die haben dann irgendwelche Modelabel oder die haben irgendwelche, keine Ahnung, Make-up-Kram oder gut, Konzerte und sowas auch. Ne? Aber ich sag mal, viele von denen, die machen halt ihr Geld damit, dass sie halt ein Heer von Followern haben, die sie halt irgendwie motivieren können, irgendwas zu tun. So, ne? Und das ist dann halt, ja, hey, kauf meine Kosmetiklinie oder hey, kauf meine Schuhe, kauf meine was weiß ich was. Und das ist dann halt auf einmal das, was der eigentliche Wert ist. Ne? Nicht, weil deren Lied 100 Millionen Mal auf Spotify gespielt wurde, weil das ist Peanuts im Vergleich. Aber wenn du dadurch halt, ich sag mal, keine Ahnung, 10 Millionen Leute hast, die sich für dich interessieren und von denen vielleicht 1 Million Leute irgendwie anfängt aktiv das zu tun oder die du wirklich beeinflussen kannst. Und wenn die 1 Million Leute dann losgeht und kauft sich irgendwie deinen neuen Sneaker für $100, weißt du, dann hast du da auf einmal 100 Millionen Euro Umsatz gemacht und das machst du nicht mit 100 Millionen Views auf Spotify, auf YouTube oder 100 Millionen Plays auf Spotify so, ne?
Ja, sieht man übrigens bei Bond sehr schön, bei den Bond-Filmen, wo die Leute sich mittlerweile wundern, Kritiken zum letzten Bond, der jetzt gerade rauskam, war ja, warum reist der überhaupt durch die Welt die ganze Zeit? Das ist ja total absurd. Ja, aber das Ding ist, der muss durch die Welt reisen, weil die Gebiete, wo er hinreist, die bezahlen den Film zu großen Teilen, weil das danach so Hotspots für Touristen und Co. werden. Und dazu hast du die 20 Sponsors wie Rolex, Aston Martin und so weiter, die alle einfach nur Werbung machen. Eigentlich ist das gesamte Bond-Franchise nur ein Werbe-Franchise. Die machen einfach nur Werbung und machen nebenbei ein paar Action-Szenen. Sehr amüsant. Aber das ist natürlich wirklich auf die Spitze getrieben.
Ein Lieblingsbeispiel dafür ist immer, dass der mit Abstand erfolgreichste Pixar-Franchise ist Cars. Cars ist echt nicht der beste Pixar-Film oder Cars 2 und 3 gehört eher zu den schlechtesten. Aber die haben unglaubliche Kohle. Ich meine, sowas Größenordnung 10 Milliarden Dollar oder sowas mit Merchandise gemacht.
Ja, weil die Kinder lieben Cars auch.
Spielzeug, ja, es ist so. Special und so ein Kram, weißt du? Ja. Und dann, ja gut, das ist halt viel, viel, viel mehr, als sie an der Kinokasse machen. So.
Ja, das klar. Ist, deswegen haben die ganzen Disney-Filme heutzutage immer diese kleinen Sidekicks. Das ist super wichtig. Also es ist nicht so, dass der Film deswegen viel besser wird, weil du die kleine Exe in Frozen 2 hast oder so, oder Olaf, sondern weil du dann das Merchandise-Geld reinholst und weil deswegen sind die Prinzessinnen halt auch so süß und klein gemacht, nicht wahr? Dann kannst du halt verkaufen, dann machen die mehr Geld als mit den Filmen mit. Ist crazy.
Ja, ich finde das gut. Spannend.
Ihr Lieben, wir müssen jetzt Schluss machen für heute, weil ich muss meinen Sohn jetzt ins Bett bringen. Es war wieder nett. Wieder nette Runde. Danke dir, Jan, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch wenn wir ein bisschen Discord-Probleme hatten, wir werden dich spätestens in 50 Folgen wieder einladen. Und wenn Corona in Anführungsstrichen vorbei ist so eine Sache, aber wenn die ganzen Auflagen da entschärft werden und bei euch wieder alle im Büro sind, komme ich auch gerne mal wieder vorbei und dann werde ich euch wieder dazu nötigen, meinen Fußballmanager zu machen, beziehungsweise den Ailtron in Iron Harvest einzubauen. Freue ich mich schon drauf.
Ja, mach das sehr gerne.
Ja, mache ich. Freue ich mich drauf. Machen wir. Gut, wir sind nächste Woche wieder mit Sascha und Sascha am Start. Ihr Lieben, habt eine schöne Woche. Und ach so, eine kleine Sache noch, ihr Lieben. Wir möchten gerne so ein Retro, also neue Tradition einführen, haben wir gestern im Stream uns überlegt. Wir möchten gerne einmal im Jahr die alte Studio-Crew irgendwie zusammenführen. Das heißt, die Original-Bremen-Studio-Crew und ein Event machen. Und wir suchen dafür eine Location. Das heißt, Tali, Daniel, Pape, Philipp und mich. Und wir würden das gerne organisieren und, keine Ahnung, all die alten Sachen machen, die wir früher im ersten Studio gemacht haben. Das ist so ein Nostalgie-Ding. Wir suchen dafür eine Location, gerne im Bereich, also am liebsten im Bereich Hamburg, aber gerne auch im Norden Deutschlands. Wenn da irgendjemand was hat, ein Studio oder irgendwas, was man zur Verfügung stellen kann, bitte melden. Wir möchten ein cooles Event auf die Beine stellen. So, das war's jetzt aber wirklich. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ich bin euer Svenio und tschüss.
Tschüss.